Hallo, mein Name ist Nils Bokeberg. Ihr hört Never Forget, den 90er-Podcast. Und in dieser Folge sprechen wir über die beste und vielleicht wichtigste Musikrichtung, die es jemals auf dieser Welt gab, nämlich Grunge. Grunge natürlich. Viel Spaß, es lohnt sich.
Never Forget. Der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Ring-Rosanes.
Hey!
Hey! Hallo!
Hallo!
Never Forget ist da!
Mein Name ist Fabian.
Ich bin der Nils.
Und ich bin der einzig und wahre Stefan.
Kurz, wir sind Never Forget. Und wir sind mehr als nur ein Podcast. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay?
Yo, von Doc Schneider bis zum Fascheln eurer Nachbarschaft, vom Folk Revival bis zum Cyber Grunge, alles was euch angeht, geht uns genauso an. Wir sind euer Podcast, eure Sprache, eure Farben und vor allem eure Musik.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Never Forget, dem 90er-Podcast. Wenn ihr es nicht erkannt habt, das waren...
Stefan?
Als Fabian, Mola? Nämlich Stefan als Mola. Ich selbst setze mich jetzt einfach vor dem Gast, voll asozial, als Heike. Und unser Gast Nils Buckelberg.
Als Nils Buckelberg. In seiner Paraderolle.
Cameo-Auftritt.
Nobody does it better.
Das war, um gleich mal so einzusteigen, bevor ich dich nochmal ausführlicher vorstelle, das war die erste Moderation auf Viva, für die, die es nicht gecheckt haben, am 1. Dezember 1993. Also knapp, rechne. 17 Jahre her.
Sehr viele Jahre her.
Sehr viele, 17, 27, Alter.
Ja, eben.
Boah. So, ich fühle mich jetzt schon alt. Fühlst du dich jetzt auch sehr alt?
Das ist mittlerweile so ein bisschen, ich glaube, man kann das so fast so spirituell ausdrücken. Wenn ich jetzt diese alten Moderationen heutzutage sehe, ist das körperlich sehr von mir losgelöst. Das ist so, ich sehe mich so von außen irgendwie und bringe mich nicht mehr so richtig mit mir in Verbindung.
Wir hatten auch gerade ein bisschen das Problem, oder du, dass wir an einer Stelle gar nicht richtig verstanden haben, was du da noch sagst.
Ja, also es klingt wie der Fahrstuhl in eurer Nachbarschaft oder so, aber ich verstehe heute nicht mehr, was ich da gesagt habe.
Falls es irgendjemand weiß, weil er vielleicht damals am Set war, neverforget@musikexpress.de. Wir sind über jeden Hinweis dankbar.
Verstehst du denn noch die anderen Sachen, die du da ansprichst, zum Beispiel, was ist eigentlich Cybergrunge?
Ich glaube, es ging in der Moderation natürlich darum, super edgy zu sein und irgendwie wilde Begriffe, die nach Jugendkultur klingen.
So wie Folk Revival.
Genau.
Doc Schneider.
Das war ja früher immer so, das war so wie in der Bravo, wenn die so versucht hat, Jugendsprache zu imitieren. Und so war das auch ein bisschen. Und gleichzeitig haben, weil die war ja geschrieben, die Moderation, gleichzeitig haben die Autoren offensichtlich versucht, uns alle schon so ein bisschen zu positionieren. Ich war halt so der süße Grunge-Boy sozusagen, der kleine langhaarige Gitarren-Fan und die anderen hatten dann eben so andere Rollen. Deswegen habe ich, bei mir war es auch so, dass die Autoren das immer geliebt haben, mir allen möglichen Scheiß in den Mund zu legen, wenn die eine Moderation geschrieben haben, weil die wussten, dass ich alles sagen kann und dass ich für nichts fies bin, wie man in Köln so schön sagt. Also, dass ich jeden Stuss auch da erzähle und problemlos irgendwie vortrage mit dem höchst heiligen Ernst und so. Und deswegen habe ich dann auch immer solche Texte bekommen.
Du warst der Lustige.
Ich war der Lustige, ja, im Grunde genommen war ich der Lustige. Für die war es halt einfach wahnsinnig witzig, dass ein 17-Jähriger dann, ich habe manchmal Moderationen geschrieben bekommen über Kant und so. Und das fand die einfach wahnsinnig witzig, einen 17-Jährigen alles sagen lassen zu können, was sie wollen.
Die Besetzung damals war ja auch schon völlig, modern ist noch untertrieben. Also da war dann irgendwie ein Schwarzer, eine Frau und ein weißer Dude. Ja. Kamt ihr euch damals fast revolutionär vor damit?
Also das ist, wenn du selber drin steckst, denkst du da, glaube ich, nicht drüber nach oder dann fühlst du das nicht so oder so. Also das ist ja auch, wenn man irgendwo wohnt, wo es schön ist und dann kommen immer Leute zu Besuch und sagen, boah, hier ist es aber schön und du wohnst schon 10 Jahre da. Dann sagst du ja, ich stehe jetzt auch nicht mehr morgens auf und sag, oh, ist aber schön hier. so ähnlich ist das, glaube ich, wenn man da gearbeitet hat. Also wenn man Teil davon war und da drin steckte, für uns war das ja alle völlig normal. Und na klar, jetzt von außen betrachtet, haben die natürlich versucht, so ein diverses Cast wie möglich da zum Start schon auf die Beine zu stellen. Aber für uns selbst war das irgendwie einfach cool und lustig, das zu machen. So.
Da sind wir nämlich auch schon wieder bei den Smashing Pumpkins, die sich so als roter Faden durch alle Folgen
Oh ja.
Mit sehr divers aufgestellter Band und so. Inwiefern war denn dieses Grunge-Boy-Image deckungsgleich mit dir damals?
Ach, das war schon sehr...
Bist du überhaupt geeignet für diese Folge, in der es ja hier um Grunge gehen soll?
Es geht um Grunge heute.
Genau. Sind wir da gesagt? Einem Image aufgesessen?
Nee, ich glaube schon, dass man das, dass man die Images sehr nah an uns gestrickt hat. Auch dieses Girly-Image von Heike, das war, dieser Girly-Begriff, der kam natürlich von außen dann dazu, aber dass sie, also ich weiß noch, als ich mit ihr ihr erstes Bauchnabel-Piercing stechen gegangen bin in Köln, weil es war damals noch völlig unüblich, sich Piercings zu stechen. Das gab es kaum in irgendwelchen Läden im Angebot. Und deswegen mussten wir in Köln in so einen SM-Laden gehen, wo sie dann ihr Bauchnabelpiercing bekommen hat. Und weil sie das einfach toll fand und haben wollte. Also es war eben, glaube ich, authentischer, als das Image vermuten lässt bei uns allen. Und bei mir war es ähnlich. Also ich war extremer Grunge-Fan. Das war wirklich total meine Erweckung und meine Musik. Und es war auch die erste Musik, ich habe drei ältere Geschwister, es war auch die erste Musik, die so mir gehört hat und die ich für mich entdeckt habe und die ich für mich irgendwie gefeiert habe. Also mein ältester Bruder, mit dem ich immer ganz viel mich ausgetauscht habe, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe, der mochte das auch, für den war das auch spannend, aber ich habe das quasi in den Haushalt gebracht, so in etwa. Und deswegen war das, ich hatte auch Schnittpunkte zu Hip-Hop, zu anderen Musikstilen, aber Grunge war so mein Ding irgendwie.
Du warst mit 17 schon von zu Hause weg?
Ich bin dann zu Viva-Zeiten zu Hause ausgezogen, genau.
Wow.
Ich war 18, als ich ausgezogen bin. Irgendwo dazwischen.
Okay, aber früh.
Sehr früh. Naja, ich war plötzlich Fernsehstar und hab irgendwie eigenes Gehalt gehabt und eigenes Geld und das echt voll okay
war. Angeblich, laut Mola in seinem Buch 90er Reloaded, 4000 Mark Startgehalt.
Ich weiß nicht, ob Mola schlecht verhandelt hat. Nee, ich glaube, so ungefähr war das auch. So ungefähr war das auch bei mir.
Nicht schlecht.
Ich auch
nicht mehr, genau. Für einen Teenager?
Aber für einen 17-Jährigen ist es natürlich Hammer. Und dann habe ich einfach viel mehr Zeit in Köln und beim Sender und so verbracht als irgendwo sonst. Und dann bin ich einfach irgendwann in Köln auch geblieben. Ja. Mit meinem Bruder zusammen in der Wohnung. Mhm.
Ich würde gerne, bevor wir noch tief oder richtig ins Thema Grunge einsteigen, damit Leute, die warum auch immer nicht wissen, was du in den letzten Jahren seitdem so gemacht hast, dich nochmal kurz ausführlicher vorstellen, damit nicht alle denken, wir haben hier nur so einen alten Viva-Moderator. hätten wir auch Oliver Pocher nehmen können. Oder diesen Ulmen. Korrigiere mich, wenn ich was vergessen habe. Ein grober Abriss nur. Also Nils Bokelberg, ihr habt schon gehört, Viva-Moderator. Die Älteren unter euch erinnern sich. Und du bist Jahrgang 1976. Mhm. Warst eben einer der ersten drei Viva-Moderatoren 1993. Hattest dann eine Band am Start, von der wir beide, das kann ich... nicht nur behaupten, sondern sagen, weil stimmt, beide große Fans waren damals.
Ich muss mir später hier noch das Debüt im Zeichen des Armbein-Man signieren lassen.
Die hatte ich übrigens auch schon vor Viva.
Die gab es schon vor Viva, die
Band. Wow. Und das war dann hast du quasi mitgenommen als Durchbruch.
Ja, dann habe ich endlich einen Plattenvertrag dafür bekommen.
Einen Vertrag eingeschrieben.
Ich weiß auch, ich habe früher immer so Demos, da war ich auch noch nicht bei Viva und dann gab es die Band halt schon, da habe ich auch immer so Demos zu Hause irgendwie auf dem Kassettenrekorder aufgenommen und bin dann in Köln, wenn ich irgendwo das Logo einer Plattenfirma gesehen habe, bin ich da einfach reinspaziert. Und ich weiß noch, dass East West, die hatten damals ihr Promobüro direkt an der Hohe Straße, also wirklich super zentral, am Neumarkt in Köln. Und da bin ich immer an dem Logo vorbeigelaufen. Ich kannte East West, weil Pantera bei East West waren. Und ich war ein riesen Pantera-Fan. Und dann bin ich da mit der Demo-Kassette reingegangen und habe gesagt, hier, ich habe eine coole Band. Und das war wahrscheinlich irgendwie PR-Dude oder so, der hat sich totgelacht. Hab ich gesagt, ja, gib mal her, geil. Und so, ich so, ja, alles klar, ne? Adresse habt ihr, ciao. Und dann habe ich so eine Woche gewartet, aber hat sich irgendwie nie einer gemeldet bei mir.
Niemals? Auch danach nicht?
Nee, auch danach nicht. Ich weiß noch, dass ich noch bei einem anderen, bin zu einem Kölner Label gegangen, die ich mochte. Die hießen, glaube ich, Gabitowski oder so. Und da waren so ein paar Kölner Bands, die ich super fand. So, es gab eine Band, die hieß Die Helfende Hand. Die habe ich extrem geliebt. Und die waren auch bei diesem Label. Und dem habe ich auch mal ein Demo gegeben. Und dann hat der auch gesagt, so, ja, der ist nix und so. Also hat tatsächlich auch eine Absage dann, ich glaube telefonisch oder geschrieben oder so. Habe gesagt, ist nix für uns. Und dann kam ich zu Viva und dann hat er sich nochmal gemeldet. Ey, willst du immer noch eine Platte machen?
Das ist wie John Niven, der doch angeblich verpasst hat, Coldplay zu signen damals. So ärgern die sich jetzt auch vielleicht.
Ja, genau. Und Decker, die am Vormittag die Tremolos unter Vertrag genommen haben und dachten, jetzt reicht's mit Beatbands und am Nachmittag die Beatles nicht mehr gesigned haben.
Also es hat sich, glaube ich, im Nachhinein keiner groß geärgert, Fritten und Bier nicht gesigned zu haben. Die Verkäufe waren relativ übersichtlich. Aber
naja. genau, Fritten und Bier. Und nach Viva hast du dich an diversen Formaten versucht oder hast dich geschmissen. Stoke, das war ein Sportmagazin. Mhm, MovieX Filme, das war ja auch immer so dein Ding. Du hast Regie studiert, du hast Shortcuts gemacht, so ein YouTube-Format, glaube ich. Du hast dein eigenes Blog Weltfrieden, schon seit es Internet gibt wahrscheinlich. Zumindest
da habe ich mittlerweile auch dicht gemacht.
Ach, gibt's gar nicht mehr.
Vor einem Jahr oder
nein.
So.
Ja, ja.
Ach, ich habe irgendwie
am Weltfrieden Ende, ist passé. Das war nicht mehr zeitgemäß.
Ich habe am Ende, glaube ich, zweimal im Jahr, wenn überhaupt, noch Artikel darauf geschrieben. Und dann habe ich gedacht, oh, ich mache es einfach platt, bevor ich irgendwie mal vor 10 Jahren irgendeinen Text geschrieben habe, der mir jetzt Schwierigkeiten macht, weil den irgendwer googelt und findet und mich dann verklagen will oder so. Habe ich es einfach komplett eingestampft.
Okay. Ist ja nicht so, als hättest du nichts anderes zu tun. Vor allen Dingen einen eigenen Podcast mit zwei anderen Jungs. Gästeliste Geisterbahn. Mhm. 138 Folgen plus. Seit wann? Seit 5 Jahren macht ihr das ungefähr?
Genau, jetzt, ja, genau. Jetzt ist, genau, 5 Jahre.
Es gibt einen anderen Podcast, Wiedersehen macht Freude.
Ja, BIMAF, mit meiner Frau Maria zusammen.
Ihr seid geheiratet, herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
Vielen Dank, Dankeschön.
Und du hast 3 Bücher geschrieben schon? Ich schmeiß alles
zwei, hin, Prinzessin. Für zwei war ich alleine verantwortlich und das andere habe ich mit der Freundin zusammen.
Prinzess Renesse, das hat mir sehr gefallen, weil ich als Kind auch immer einen Renesse-Urlaub gemacht habe.
Ja, du kommst ja vom Niederrhein.
Ich komme vom Niederrhein.
Ah, ja, genau.
Ja, da sind wir ja zwei Rheinländer.
Das ist ein Katzensprung nach Holland. So genau. Venlo, auch in Venlo immer einkaufen.
In Venlo so. Einkaufen, da gab es so etwas günstigere Jeans.
Da gibt es auch diesen Supermarkt, der heißt irgendwie die zwei Brüder von Venlo oder
wo,
so.
Wo wir immer Doppelfla gekauft haben.
Ja, oh, Doppelfla. I love it. Genau. Und Karsoufflé.
Und alles Frittierte gab es dort ja in 100-facher Ausführung.
Naja,
ja. Jugenderinnerung, schön. Und was habe ich vergessen? Ach so, und warum ich mich besonders gefreut habe, darauf, dass du kommst, weil du ja nicht nur ein wandelndes Filmlexikon bist, in meiner Wahrnehmung, sondern auch ein wandelndes Musiklexikon. Und was ich wirklich, das sage ich jetzt nicht, um mich bei dir einzuschleimen, damit die nächste Stunde sehr schön wird, was ich wirklich schätze an dir, du bist einer der unzynischsten Popfans, die ich kenne. Also immer, wenn ich von dir jetzt vor allen Dingen auf Facebook halt über irgendwas lese, du schwärmst immer so richtig aufrichtig, wo ich mir immer denke, wie kann er sich diese positiv formuliert, Naivität und diese Leidenschaft so erhalten haben nach all den Jahren?
Das habe ich extra gemacht. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so in dem einen Buch, das ich geschrieben habe, Endlich gute Musik, wo es quasi nur um Lieblingslieder von mir geht und Lieblingsplatten und Lieblingsmusik. Ich finde, dass Lob von Popkultur zu formulieren viel anstrengender und schwieriger ist als Kritik, weil einen guten Verriss kann man relativ einfach schreiben. Ich glaube, das ist gar nicht so eine große Kunst, weil man da sehr schnell Vergleiche bemühen kann, über die sich jeder irgendwie kaputt lachen kann und so. Und das ist ja auch immer witzig und kurzweilig zu lesen. Aber wenn ich so überlege, was mir in meinem Leben auch so, was meinen Musikgeschmack betrifft oder so, jemals irgendwas gebracht hat oder mich jemals irgendwie nach vorne gebracht hat, dann waren das immer Lobeshymnen auf Platten. Und dann waren das immer Leute, die von Platten begeistert waren, die ich sonst vielleicht niemals auf dem Schirm gehabt hätte. Ich glaube, da war so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis von mir in den 90ern, das muss so Ende 90er gewesen sein, da war ich in Amerika und habe mir früher immer die Spin gekauft. Das war so ein Musikmagazin aus Amerika, das ich immer extrem geliebt habe. Und die Titelstory hieß What the World Needs Now is Axl Rose. Das alleine fand ich schon sensationell gut. Und in dem Heft war ein Artikel von Matt Groening, dem Erfinder des Simpsons, der auf 3 Seiten geschrieben hat, warum er Trout Mask Replica von Captain Beefheart für eine fantastische Platte hält und wie toll er diese Platte findet. Hat seine komplette Geschichte mit dieser Platte, wie er sie als kleiner Junge entdeckt hat und das Cover so toll fand und unbedingt haben wollte und gespart und dann gekauft hat und dann gehört und gedacht hat, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann sich aber, weil er nicht so viele Platten hatte, total reingearbeitet hat. Und dieser lange Artikel hat mir gezeigt, also weil danach wollte ich sofort die Platte haben. Ich habe mir die auch sofort geholt und fand sie auch scheiße. Aber ich fand so super, wie der davon geschwärmt hat, dass mich das dazu geöffnet hat, mir sowas mal anzuhören. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen, ab da habe ich so angefangen, eher zu versuchen, positiv zu formulieren und Sachen und Begeisterung auszudrücken und zu formulieren, als irgendwie immer Sachen zu verreißen oder niederzuschreiben oder so.
Das ist ja auch so ein Phänomen von damals, das unter Umständen noch gar nicht hinreichend beleuchtet wurde, dass sich die irgendwas schön hören, so was es ja heute nicht mehr gibt. Wenn dir was nicht gefällt, dann klickst du einfach den nächsten Song an. Damals hast du dein Taschengeld für im Zeichen des armen Beinman ausgegeben oder so. Oder für auch schwierige Platten damals so. Und dann hörst du dir die einmal an, verstehst die entweder nicht oder du findest das gar nicht gut, aber du hast ja einen gewissen Invest hinter dir und dann hört man sich sowas halt schön. Deswegen glaube ich, hat man auch so einen unglaublich starken Bezug zu der Musik von damals, weil man die halt einfach so wahnsinnig oft gehört hat, bis die dann doch irgendwann mal geklickt hat oder so.
Total, das glaube ich auch. Also ich erinnere mich, dass ich damals extrem viel Taschengeld im Plattenladen gelassen habe und da es aber oft nicht für aktuelle Platten gereicht hat, habe ich mich immer durch die Sonderangebote gewühlt und habe mir dann irgendwelche Talking Heads Platten gekauft, die ich wirklich null gecheckt habe. Aber ich hatte sie jetzt halt gekauft und es war jetzt eine meiner 8 Platten dann mittlerweile und die musste ich halt jetzt hören. Irgendwie so.
Ja, genau.
Rauf und runter. Und so hat das, ich weiß ja auch, das war ja das Tolle, ich komme aus Wesseling, das ist so zwischen Köln und Bonn, so ein kleiner Ort. Und wenn ich Platten wollte, bin ich manchmal auch nach Köln zu Saturn gefahren. Irgendwie, das war damals so der größte Plattenladen in der Umgebung. Da gab es dann Typen an der Infotheke, den haben alle nur den Engländer genannt. Der hieß nur der Engländer, war es beim Engländer. Weil der dir, und der konnte dir jedes Lied sagen, das du gesucht hast. Du bist zu ihm hingegangen, ja, ich habe vorgestern so ein Lied im Radio gehört, das ging so, ja, so, ja, das steht da vorne und so. Also der war Legende. Und da fand ich immer so, woran ich echt immer wahnsinnig gern zurückdenke, ist, wenn ich mir dann eine Platte gekauft habe, die ich unbedingt haben wollte. Ich war zum Beispiel riesengroßer King Kong-Fan, die Ärzte-Nachfolgerband von Farin Urlaub.
Dann du warst der eine Fan von
dieser Band. Ich war auch Depp Jones-Fan. Also ich hab das sehr ausgeglichen. Und dann habe ich mir, glaube ich, das Depp Jones-Debüt geholt, Return to Caramba, wenn mich nicht alles täuscht. Und habe dann dieses Album in der Hand, bin nach Hause gefahren. Und das war immer so cool, wenn man sich eine Platte gekauft und nach Hause gefahren ist. Nach Wesseling war es ungefähr eine halbe Stunde mit der Bahn, dreiviertel Stunde. Dann auf der ganzen Fahrt das Cover genau zu studieren, alles zu lesen, auch die ganzen Dankesgrüße zu lesen, gucken, oh, wem hat er gedankt, kenne ich da jemand von und wie heißen die Songs, wie sind die Texte, wie mag der Song wohl klingen und so. Das war eigentlich immer das Allergeilste, finde ich, bei so einem Plattenkauf.
Ja, da gehen die Platten wirklich noch so in Fleisch und Blut über.
Total.
Die Frage ist halt, was ist ehrlicher? Also ist diese ständige Repetition oder so, dass man sich halt irgendwann schön hört, war das irgendwie erzwungen? Ist es jetzt vielleicht sogar ehrlich zu sagen, so kann ich nicht, mag ich nicht, weg damit?
Gute Frage.
Da gab es mit Sicherheit ja auch viele Mistplatten oder so.
Ja,
wie oft ich das erste Stillskin-Album gehört habe.
Ja,
einfach weil es halt 30 Mark gekostet hat.
Ich habe auch so ein paar Platten, wo ich heute denke, boah, was habe ich denn, wieso habe ich die denn gut gefunden? Aber keine Frage. Ich überlege heute auch manchmal noch, ob ich das immer noch so ein bisschen versuche, wenn ich irgendwie eine Platte entdecke, die mir gefällt, oder eine Platte entdecke, die mir nicht gefällt, dass ich versuche, sie so oft zu hören, bis sie mir gefällt. Ja. Das kriege ich auch noch manchmal hin.
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen.
Ich glaube auch.
Zumal ja Stichwort Booklet studieren und Sachen herausfinden. Wir haben gerade, als wir diese Fritten und Bier-CD in der Hand hatten, entdeckt, dass sie von Michi Beck produziert wurde.
Ja, das erste Fritten und Bier-Album war von Michi Beck produziert, das zweite von Klaus Kornfield.
Wahnsinn.
Und Management damals auch Andreas Berleska.
Genau. Ja. Das haben wir in Köln aufgenommen und dann sind wir da jeden Tag hin und ich habe da auch immer Pizza bestellt auf Studiokosten und dann kam der Bär irgendwann und hat gesagt, das reicht jetzt. Willst du eine goldene Margarita haben oder was? Das weiß ich ja ganz genau. Das
ist damals zu mir. Und seitdem hängt die goldene Margarita bei Nils Buckelberg im Flur.
Das war super Arbeit. Also der Bär war Weltklasse, das hat echt Bock gemacht.
So, das hilft mir gleich kurz zu erwähnen, damit die Leute auch auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben. Es wird sowieso spannend genug. Aber wir haben einen kleinen Cliffhanger hier an dieser Stelle. Und zwar werden wir heute noch ein großes Gerücht um Nils Buckelberg aufklären. Hoffentlich.
Oh, da bin ich ja selber gespannt.
Also Nils muss es selbst aufklären. Wenn nicht, können wir es auch nicht aufklären.
Mhm.
So. Also bleibt dran.
I did not have sexual intercourse with that woman.
Heike, bitte knutsch mit mir.
Ja, bevor wir dann gleich richtig einsteigen, also jetzt steigen wir ein, möchte ich noch kurz Simon danken für unser tolles Intro, was er uns gebacken hat.
Genau, Simon Franzek, mit dem ich eine jahrelange Radiosendung hatte, In die Nacht mit Stefan Rehm und Simon Franzek, ist mir erhalten geblieben als Komponist, neben Take That und Liquido und
Nirvana
und Tour Unlimited in unserem Intro-Song. Vielen Dank, Simon.
Ja. So. Wir haben dich schon vorgewarnt, Nils. Wir waren jetzt die Leser vor. Wir sprechen über Grunge. Müssen wir erstmal so ein bisschen erklären, was das ist, was wir glauben, was es war, wo der Begriff herkommt?
War ja auf jeden was anderes vermutlich.
Ja. Wie würdest du denn Grunge definieren? Ich gebe mal ganz charmant ab einfach.
Grunge war, glaube ich, vor allem der Gegenentwurf zum Hairspray-Metal. Grunge war Alternative Rock, der irgendwie, der, um mal so ein ganz schlimmes Adjektiv zu nutzen, kerniger war als das, was damals irgendwie als harter Rock galt. Der aufrichtiger war, der ehrlicher war, der auch painvoller war. Also Grunge hatte auch, glaube ich, immer viel mit Leid zu tun und war mehr Punk als Hard Rock, aber war so eine Art Punk, die sich aus den kompletten Gitarrenmusik der 30 Jahre davor irgendwie gespeist hat und die irgendwie nochmal extra verzerrt hat. So würde ich das am ehesten, glaube ich, definieren.
Und was dein persönlicher Bezug dazu war, hast du eben schon gesagt. Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Was verbindest du persönlich mit Grunge? Was hat dir das bedeutet oder nicht bedeutet?
Mir hat das damals überhaupt nichts bedeutet. Ich fand es sogar ganz unangenehm, muss ich sagen. Also so vom Hair Metal kommen damals noch, so Guns N' Roses und Queen und alles irgendwie, genau. So dieses hedonistische Heusen. Gut finden. Na, das auch wieder nicht. Das war mir dann zu Cockrock. So. Ich fand schon so das ganze Schwule und so, was ja auch in Axl Rose voll angelegt ist zum Beispiel, ganz gut. Ich fand das so anstrengend, weil die, aber ich war natürlich auch noch sehr jung, dass die, das war auch, ohne mir da jetzt genau drüber Gedanken gemacht zu haben, aber das war auch so eine Modeerscheinung. So, das war nicht die Musik, die die ganzen Outcasts oder so bei uns gehört haben, so wie ich zum Beispiel. Also das haben ausschließlich so die populären Kids gehört, die gerade eben aber noch also Eurodance gut fanden oder so. Also die sowieso privilegierte weiße Jugend natürlich aus dem Münchner Speckgürtel und so, und die waren dann auf einmal alle so total traurig und so. Und natürlich bist du als Teenager traurig und so. Also ja. Das ist ja gar keine Frage so, aber das hat in meinem persönlichen Umfeld hat das immer sehr wie so eine aufgesetzte Pose gewirkt. Also ich fand dann danach eher so, natürlich war ich so, habe ich begriffen, was für ein unfassbarer Songwriter Kurt Cobain ist und so, aber dieses ganze, dieses Depri-Sein und alles so, so wie es damals zumindest verkauft wurde, war es ja ursprünglich gar nicht. Das war ja ursprünglich auch total lustig gedacht, so kam ja so vom Punk, aber so dieses wir sind alle so fertig und so, das hat mich, ich fand es dann sehr gut, dass Britpop kam und wieder so eine, also wieder was Lebensbejahendes wurde, bis das dann natürlich auch total nationalistisch wurde und idiotisch, aber zumindest so dieser Moment, dieses All Right Supergrass oder so. Ja. Also da war ich, glaube ich, sehr so in dieser Schule von Noel Gallagher, der damals, es gibt ja dieses legendäre Zitat, dass der gesagt hat so, mit dem letzten, einem der letzten Nirvana-Songs, I Hate Myself When I Want to Die, aus dem tollen Beavis and Butthead Soundtrack. Da meine, was soll denn die Scheiße und so, und angeblich daraufhin dann Live Forever geschrieben hat. So, ich will überhaupt nicht sterben, ich will für immer leben. Hat er so nie gesagt, aber das war so der Geist. Und ich habe mir das dann erst so im Laufe der Zeit angeeignet, so, also zu begreifen, was vor allem so vor Nirvana einfach so kam. Also was, wie lustig das auch war und wie sympathisch das auch war. Und dass diese, das, was man heute mit Grunge verbindet, so dieses ganze Comedown eher so dann danach kam, als die dann auch alle gestorben sind und so, dass es aber eigentlich lustig war.
Was so. Dir gut gefiel, hast du mir ja neulich noch gesagt, war so L7, also diese.
Sowas fand ich dann wieder gut. Ja, genau. Riot Girl fand ich immer super. Einfach weil es halt auch Frauen waren. So.
Ja. Es gab ja auch so eine gute Do-it-yourself-Attitüde im Grunge irgendwie, die ja auch so ein bisschen aus dem Punk rübergerettet hat.
Genau.
Die fand ich auch irgendwie immer gut, dass man so ein bisschen so einen Scheiß gibt auf sauber klingen und zweistimmige Gitarren-Soli. Und
ja,
so.
Ja, genau. Es ist ja der verlängerte Arm von Punk. Ja. Nur, dass es halt eben, dass Punk natürlich auch völlig extrovertiert war. So, also mit wahnsinnigen Outfits und alles, so uniform, die dann natürlich auch schnell und von der Stange, die alle waren oder so. Ja. Es ging ja darum, auch dich zu zeigen und so, wo es im Grunge ja eher darum ging, sich zu verstecken. Also sich in diesen Schlabberpullis und alles so, Flanell natürlich als Klischee und diese superschweren Schuhe und diese Mützen, die du ja auch sehr populär gemacht hast. So. Ja. Da war ja auch sich nicht zu zeigen, was auch wieder schön war, weil es dadurch halt auch irgendwie so unklar war, ob man eigentlich Junge oder Mädchen ist, weil alles in diesem Geschlabber irgendwie so untergegangen ist.
Ja, das hat halt, also ich glaube, das war schon so das Ziel von Grunge auch, die bis dahin bestehende Musikkultur zu konterkarieren. Also genau. diese Überpräsenz von Rockstars irgendwie zu persiflieren ja auf eine Art.
Ja. Und auch so den Machismo einfach rauszunehmen. Mhm, also Kurt Cobain hat ja auch Frauenklamotten aus dem Secondhand-Laden getragen, genau. Und alles so. Und nicht nur irgendwie so die schwarzen Alice Cooper-Fingernägel, sondern auch farbige und alles so. Also obwohl es da leider wenige weibliche Protagonisten gab und sowas, war da auch schon sehr, sehr viel Gender-Thinking und sehr viel Feminismus in dem Ganzen ursprünglich angelegt und so. Genau, großen Helden waren dann wieder die schönen Männer und so.
Schön.
Naja, Chris Cornell, Eddie Vedder und so, Kurt Cobain waren ja auch alle Sexsymbole. So. Die wären ja auch nie so groß geworden, wenn die, das waren ja alles sehr
attraktive Männer. Ich erinnere mich, wie ich damals in der Schule einer Klassenkameradin, ich glaube, es war sogar ein Musikexpress, waren Pearl Jam da mal auf dem Titel? Oder war das doch der Stone?
Beim vierten Album oder so.
Ja, die wollte mal wissen, was ich da so für Musik höre und was ich gut finde. Und habe ich ihr diese Seite gezeigt, wo ein Foto von Eddie Vedder drauf war, und ihr Kommentar: boah, ist der hässlich.
Was?
Ja. Also ich will nur sagen, auch da ging die Meinung auseinander.
Ja, ja, aber natürlich. Ich hab das letzte Mal ein Mitte, Ende 90er Interview mit Evan Dando gesehen und meine Güte, war der hübsch.
Ja, ja,
leck mich am Arsch, war der hübsch.
Also wirklich. Der hatte natürlich aber auch das Problem, wie später dann Gavin Rossdale und so, also Post-Grunge und so, dass es ja immer auch immer hieß, die sind zu gut aussehend. Ja, hier Fabian mit seinem Push-T-Shirt, dass die wiederum zu gut aussehend seien, um überhaupt irgendwie down zu sein.
Ja, ja.
Obwohl Evan Dando natürlich als krasses Heroinopfer und so, der war bestimmt down, so ist gar keine Frage.
Also auch, also ich, Lem hätte auch immer eine große Lieblingsband von mir gewesen, aber also
können wir
mit der eine Stunde reden, wie hübsch der war.
Sofort.
Das ist wirklich abartig.
Wenn wir ein YouTube-Format machen, werden wir einfach das Bild in die Kamera halten, eine Stunde lang.
Ich habe mich damals schon immer darüber lustig gemacht, weil die Frauen immer, Evan Dando und so. Und ich so, ja. Also ich hab gesagt, der macht tolle Musik, aber kriegt euch mal wieder ein und so. Und jetzt habe ich es nochmal gesehen und gesagt, scheiße, die hatten alle recht. Das war echt unverschämt. Das war echt Keanu Reeves so.
Da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal in freier Wildbahn gesehen, auf einem Lemonheads-Konzert vor 10 Jahren. Also die
hier in Berlin,
im Postbahnhof. Genau, eins ihrer zwei Alben, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, eins der großen Alben.
Ich glaube, es war It's a Shame About Ray.
Ja, genau.
It's a Shame About Ray gewesen sein.
So in full, da habe ich dich rausschleichen
sehen und
war ganz aufgeregt.
Das war ein tolles Konzert.
Mhm. Das ist auch ein tolles Blatt. Ich muss kurz noch gestehen, dass ich, glaube ich, einer der Leute war, die Stefan gerade so ein bisschen subtil kritisiert hat.
Das ist nicht meine Absicht.
Wegen dem Bush-Shirt? Oder?
Das würde ich noch verstehen. weil du sagtest, Leute, die so Mitte der 90er angefangen haben, Grunge zu hören, weil das so irgendwie das Ding war und so, war bei mir auch so, aber einfach, weil ich zumindest für dieses Musikgenre relativ spät geboren bin, Jahrgang 81, sprich, als es losging, 91, war ich 10 Jahre alt, da habe ich noch andere Musik gehört. Ich glaube, David Hasselhoff auf Kassette kam irgendwie gerade raus, so 5 Mal hintereinander aufgenommen und auf Play gedrückt. Und danach hatte ich dann, ich glaube so Ace of Base, All That She Wants fand ich ganz cool, wo ich gestern gelesen habe, dass einer von denen vorher mal in so einer Nazi-Band war.
Ja, das hat der Band dann auch das Genick gebrochen.
Ja. Und die Fantastischen Vier, da sind sie wieder, die da viel gewinnt, war eines meiner ersten, Platten, glaube ich. Und dann Grunge.
Und Mega Vier.
Mit Mega Vier, genau, bitte. Da sprachen wir auch schon drüber. Und ich habe mich so auf eine undefinierbare Art und Weise völlig verstanden gefühlt von diesem Genre plötzlich.
Mhm.
Also ich glaube, als Kurt Cobain starb, wusste ich, wer das ist, war aber noch gar nicht so drin. Das war halt April 94, da war ich 13, da fing man im Grunde ja gerade so an, sich mit, also ich zumindest, mit Musik zu beschäftigen. Und dann habe ich halt Pearl Jam entdeckt und das war halt, wurde meine Lieblingsband. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Das war so ein bisschen, ich war nicht wirklich ein Außenseiter, ich war aber auch nie der Beliebteste, aber man fühlte sich so ein bisschen abgeholt von diesem Außenseiterstatus, der dort ja immer mittransportiert wurde. Gar nicht bewusst, bei vielen war das ja so. Also irgendwie live, sprechen wir gleich noch drüber, größter Song, geht ja auch ein bisschen um elterliche Nichtzugehörigkeiten, Missverstandenheit und sowas. Und das hat mich alles irgendwie abgeholt. Und ich habe damals dann auch mal mit dem Gedanken gespielt, mein erstes Tattoo wird dieses Alive-Männchen, wo ich dich fragen wollte, Armbein-Man, ist das diese Alive-Männchen mit gemeint?
Aber auf gar keinen Fall. Ich habe Pearl Jam gehasst. Oh.
Okay, es wäre zu schön gewesen.
Nee, den habe ich mal in der Schule erfunden. Ich kann euch die gleich mal aufmalen.
Verlosen wir dann an die Zuhörerinnen.
Das heißt, es gibt ja grob diese zwei Strömungen im Grunge. Es gibt dieses Pearl Jam, was sehr vom 70s Classic Rock irgendwie beeinflusst ist, und die Nirvana-Strömung, die eindeutiger von Sex Pistols und alles irgendwie so kam. Warst du denn eher da, so Martani?
Naja, absolut. Für mich war diese Energie vor allem essentiell. Ja. Ich hasse zum Beispiel auch das Unplugged-Album von Nirvana, weil ich immer gesagt habe, da fehlt halt alles, was Nirvana ausmacht, ist da einfach weggenommen worden. Mhm. Weil für mich war nicht, dass Kurt Cobain, der ein toller Sänger war, irgendwie, dass seine Stimme isoliert ist, sondern für mich war Nirvana immer Energie, war immer Kraft, war immer Power. Und das war für mich, glaube ich, auch das Essentielle im Grunge. Dass da so eine Kraft und manchmal auch was leicht Unheimliches irgendwie drin liegt. Also auch wenn ich an die Bad Motorfinger von Soundgarden zum Beispiel denke, so ein unfassbar gutes Album mit fast nur Hits drauf irgendwie, die aber alle so eine Rock-Evilness irgendwie in sich und sowas Verzweifeltes, und das war irgendwie das, was ich mochte, und das fand ich bei Pearl Jam, das wurde mir dann halt zu lulli, da fand ich es irgendwie, ich fand Eddie Vedder irgendwie so, der war mir zu jämmerlich, ich fand das, der war irgendwie, der hatte sowas, sowas Jim Morrison-artiges, was ich einfach nicht leiden konnte. Dieses Rumgenöle die ganze Zeit und so, das ist mir total auf die Ketten gegangen. Und da war ja im Grunde genommen Kurt Cobain auch ein totaler Gegenentwurf zu. So, den fand ich einfach toll. Der war irgendwie, der sah auch gut aus und der war aber irgendwie auch ein Rockstar und wollte keiner sein und so. Das war irgendwie alles so geil ambivalent als Jugendlicher.
Da ging es ja auseinander.
Genau, deswegen passt es ja auch alles so wenig zueinander eigentlich.
Genau, also es hieß ja immer, Pearl Jam oder Eddie Vedder und Kurt Cobain hassen sich, was ja so gar nicht stimmt.
Ja.
Kurt Cobain hat, glaube ich, nur genau das kritisiert, was du gerade sagtest, dass Pearl Jam oder zumindest einige Mitglieder von ihnen damals aus Green River, Mother Love Bone später ausgestiegen sind und Pearl Jam gründeten, weil sie halt mehr wollten, größer wurden, so mehr Mainstream-Approach so ein bisschen. Und das war ja gar nicht seins.
Das, was du magst. Ich finde es auch so lustig, ist mir das letzte Mal aufgefallen, dass früher, wenn man jung war und Bands gehört hat, war es total wichtig, welche Bands, die man gehört hat, gut fanden.
Ja, klar.
Also, oder mit wem die Beef hatten, weil mit wem die Beef hatten, war dann sofort auch für einen selber tot. Also ich weiß noch zum Beispiel, dass irgendwann mal der Sänger von Pavement, glaube ich.
Oh ja,
mit Billy Corgan.
Billy Corgan gedisst hat. Genau, Billy Corgan gedisst hat. Und ab da waren Pavement für mich tot. Und jetzt mittlerweile höre ich die und ärgere mich total, dass ich die damals nicht gehört habe. Aber mich hat das so geärgert, weil ich Smashing Pumpkins so geil fand, dass der gesagt hat, die wären scheiße. Da konnte ich die auf gar keinen Fall hören.
Über einen kleinen Beef zwischen Billy Corgan und einer anderen Person werden wir auch gleich noch reden.
Mhm.
Man müsste vielleicht, bevor wir uns ein paar Songs anhören, zumindest noch das Label Sub Pop erwähnen.
Ja. Sub Pop muss man, das war ja eigentlich auch so mehr oder weniger das einzige Label, also bis dann Geffen irgendwie kam und die alle irgendwie weggekauft hat oder so. Und da ist nämlich auch das ganze Lustige in dem angelegt, also dass die zwei Gründer von Sub Pop, Bruce Pavitt und Jonathan Poehman, die wollten ja auch groß werden. Die kamen aus dieser Provinzstadt Seattle und hatten ein gutes Gespür für diese ganzen Künstler. Aber dadurch, dass allein schon Pop ja im Namen stand, war es denen ja auch wichtig, dass die groß werden. So, die hatten, das große Vorbild war damals auch Motown, was ja auch eine Hitschmiede war. Ja. Also es ging auch da immer drum, dass die hatten dann auch so einen Sub-Pop-Singles-Club, wo man sich Singles immer bestellen konnte oder die einem zugeliefert wurden und so. Da ging es immer nur drum, dass bei allem kracht, dass das melodiös ist und dass das geile Hooks hat und alles so. Also dieses Schwerfällige, was dann auch später in dieses Genre reinkam, war eigentlich gar nicht so angelegt. Und das sieht man ja auch heute noch an Sub-Pop, wie wandlungsfähig das sind, dass die auch so die Shins dann auch unter Vertrag hatten, was ja eine reine Popband war. Oder
Fleet Foxes,
Fleet The Foxes Postal
Service, was nichts mit Rockmusik zu tun
hat. Genau, und jetzt ja auch Shabazz Palace, das Hip-Hop haben und alles so. Also dieses ganze Depri-Ding war da eigentlich überhaupt nicht angelegt. Und das
ja, tolles Label. Mein Lieblings aktuelles Sub-Pop-Band ist Pissed Jeans.
Ja, ja, ja.
Die sind super, die sind ganz toll. Sehr, sehr empfehlenswert.
Da ja auch sehr schon guter dieser Name, so damals diese Namen, die es bei Grunge gab, so Butt Sweat und alles. So, ja. Wer nennt denn seine Band nach eben, da war diese Gravitas noch nicht so drin. Das fand ich eigentlich am lustigsten jetzt auch so im Nachhinein.
Ja, genau. Aber eben, nicht aber, sondern erst recht, ohne dieses Label trotzdem kein Grunge. Also Soundgardens erste Single erschien dort, Nirvanas Debüt und
das ist ja auch die erste Sub-Pop-Single, das war ja dieser Sub-Pop-Singles-Club, wo sie angemeldet hatten, einfach jeden Monat eine Single von einem Sub-Pop-Act geschickt bekommen hat. Da war ja auch die erste Nirvana-Single dabei und die wird mittlerweile auf Discogs, das für die Leute, die es nicht kennen, ist so eine Vinyl-Börse im Grunde genommen, Vinyl-Katalog online. Da wird die immer permanent in den Top 10 der teuersten gehandelten Platten des Monats, ist immer die erste Nirvana-Single dabei. Sehr gut, wer da damals investiert hat, $5
oder so. Warst du da dabei? Klingt gerade so, als wärst du da schon Abonnent gewesen.
Nee, leider nicht. Aha, ich ärgere mich auch sehr darüber, dass ich es nicht war. Aber für mich ist Sub Pop, für mich ist dieses Logo auch ein totaler Trigger. Wenn ich das irgendwo sehe, bin ich einfach sofort interessiert. Und weil ich tatsächlich deren Approach an Musik und was die, wie die Musik definieren und verstehen und so, einfach immer sehr, sehr spannend finde.
Mhm. Und diese Platte hier, ich halte gerade wieder ein Zeichen des Arm-Bein-Man in die Höhe von Fritten und Bier. Müsste die nicht in ganz elitären, ausgewählten Nischenkreisen auch was wert sein?
Also die ist ja nur auf CD rausgekommen. Ich weiß nicht, kann sein, bestimmt gibt's. Aber ich meine, die kriegt man auch sehr billig überall.
Ach, gibt's noch, ja?
Also ich sehe die immer in so Secondhand-CD-Läden und so für 2 Euro rumstehen.
Na, immerhin.
Ja, absolut.
Bei Momox und Reebok kriegst du nicht so viel dafür.
Ja, das stimmt.
Ja. Sollen wir mal Musik hören?
Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal, oder? Wir reden die ganze Zeit über Musik, weil let the music do the talking.
Mhm. Also, 10 essentielle Grunge-Songs, da gibt es natürlich keine Wahrheit. Wir haben am Anfang kurz überlegt, spielen wir die üblichen Verdächtigen,
ja,
oder lassen wir das und spielen halt nur Songs von Ted, Mad Season, Love Battery, ja, Malfunction, Melvins sind ja natürlich auch legendär, haben jetzt auch nicht drin, Brad, Three Fish, Hovercraft und wer einem da noch einfällt. Es gibt da ja, den hast du auch vor ein paar Tagen noch gesehen, diesen tollen Film Hype, mhm, Dokumentation. Also wenn man Sachen über Grunge wissen will, die nichts mit Soundgarden, Pearl Jam und Nirvana zu tun hat, schaut man sich den an, oder?
Ja, genau. Das ist einfach ein ganz, ganz guter Einschnitt in was das, vor allem was davor alles passiert ist. Also was es da für unglaubliche Bands gab, die alle nicht groß geworden sind.
Melvins waren ja auch so eine geile Band.
Melvins haben das Ganze ja letztlich ohne jemals Grunge zu sein, so, die waren ja dann auch Major gesigned, ja, und bei der letzten Nirvana-Tour im Vorprogramm und alles so, da gab es sogar Comics dann von den Melvins im WOM lagen die aus und so, also wie groß diese unanhörbare Band war, aber die haben letztlich ja Grunge dann erfunden, also diesen, es war ja immer so eine Drone-artige Metal-Band, die einfach so 70s Black Sabbath-Riffs genommen hat und einfach extrem verlangsamt hat und ganz, genau, ganz
im Grunde genommen wie Vanilla Fudge.
Ja, genau.
Wie verstärkte Vanilla Fudge.
Genau, Summertime Blues. Eigentlich Metal erfunden, ja, hat, genau.
Kurt Cobain war ja auch Rody bei den Melvins, bevor er Nirvana gemacht hat. Ja,
das stimmt. Ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wie Noel bei den Inspiral Carpets.
Genau, wir machen uns ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz gibt es genug drüber zu sagen, denke ich.
Mhm.
So, erster Song. Platz 10. Der essentiellen Grunge-Songs aller Zeiten. You should learn how to.
Band. Violet von Hole. Da ist, finde ich, dass das Tragische an Hole ist, dass dieses Album, das ist aus dem zweiten Hole-Album, Live Through This, das kam eine Woche nach dem Tod von Kurt Cobain raus und war natürlich völlig überschattet davon. Mhm. Also, dass das aber an sich auch ein großartiges Album ist. Da, also, die Kennerin weiß das natürlich so, aber damals war natürlich, das ist die Frau von Kurt Cobain und so. Also, das war so unter ferne Liefen, aber ein völlig großartiges Album, auch viel mehr mit dem Versuch, durch Pop auch zu schockieren. Es gab ein Album davor, Pretty on the Inside, was totaler Noise ist. Und dann kamen zwei Singles aus dem Nachfolgealbum Miss World und Doll Parts vor allem, das ja reine Balladen waren. Mhm. Also eigentlich schon dann wieder so wie Unplugged in New York, einfach zu zeigen, wir können auch richtige Songs schreiben und alles so. Und dann Violet als der, was wir gerade eben gehört haben, als der große Outstanding Noise-Hit aus dem Ganzen. Eigentlich so vom Songwriting her steht das Nirvana überhaupt nichts nach, wie unwahrscheinlich das auch ist, dass ein Ehepaar beide ein derartiges Händchen für Songwriting haben. Platte ist aufgenommen worden im selben Studio in Georgia wie Siamese Dream von den Pumpkins.
Und da kommt denn diese Band?
Da kommt schon wieder der Billy Corgan rein. Der war ja mit Kurt Love sogar zusammen, bevor die dann mit Kurt Cobain zusammen war.
Und dann war da auch Melissa auf der Mauer, war doch dann auch später bei,
genau,
Pumpkins. Genau,
genau, genau. Also da hat man sich durchaus ausgetauscht. Kurt Cobain, Quatsch. Billy Corgan hat dann ja auch sogar noch auf dem dritten Hole-Album Celebrity Skin maßgeblich die Songs geschrieben, Malibu, die Hits alle, ja, bevor sie sich dann 2010 endgültig zerkracht haben. Aber was für ein Leben, wenn du mit Billy Corgan und Kurt Cobain zusammen warst.
Und sie war ja nach Kurt Cobain mit Evan Dando zusammen übrigens, um den Kreis auch nochmal zu schließen.
Das ist ja unglaublich.
Jetzt hier nur die Rosinen rausgepickt.
Ja, wie viel passt in ein Leben? Genau, also Violet von Hole und natürlich auch damals hatten wir eben schon wieder halt Männerdomäne, so einfach im Rock einfach diese Frau mit der Schlagzeuger war ein Typ, ne?
Ja.
Das wusste man in den Videos aber auch nicht immer unbedingt.
Also blonde Haare auch, ne?
Genau, das war mir auch, also ich dachte auch immer, dass das eine Frau ist oder so.
Ja. Courtney Love, aber muss man ja auch sagen, so ein bisschen imagemäßig die Yoko Ono des Grunge. man hatte nicht das Gefühl, dass sie Kurt jetzt wirklich beschützt
in nee, dieser nee, Nähe,
sondern die haben sich, glaube ich, da auch gegenseitig sehr in diese Heroinsucht empowered irgendwie. Und ja.
Eigentlich ja auch
eine toxische Beziehung.
Eigentlich ja auch Sid und Nancy. Also genau. dass du ja, genau, als Kurt Cobain groß wirst und so und die Sex Pistols liebst und dann auch noch Nevermind, bezieht sich ja auch auf Nevermind the Bollocks und alles so und dann tatsächlich auch noch so genau dieses Leben eigentlich kopierst und in so eine Heroin-Ehe dann vor dich hinlebst und daran zugrunde gehst. So. Ja.
Aber wahnsinnige Platte.
Unglaublich gute Platte, ja, ja.
Muss man sagen.
Ja, war auch eine super Band. Also Hole waren, die haben vor allem, wie du auch sagst, von Album zu Album wurden die auch immer besser wahrscheinlich, weil auch Courtney sich immer bessere Hilfe dazu holen konnte, weil sie auch bekannter wurde und populärer wurde und mehr Leute mit ihr arbeiten wollten und so. Und da geschafft haben, Hole eher in so eine Struktur halbwegs zu bringen, im Gegensatz zu so erst Noise versuchen und so. Aber ja, streitbare, ich war mal Karneval, ich bin Karneval mal als Courtney Love gegangen.
Stimmt, übrigens Karneval ja jedes Jahr als was anderes.
Ja, ich bin einmal als
Verrücktes.
Bin einmal als Courtney Love gegangen in so einem Blümchenkleid mit einer Gitarre und hab den ganzen Tag gerufen, ich habe Kurt nicht umgebracht.
Und diesen roten
Lippenstift quer durchs Gesicht. Es gibt auch diese Doku, Kurt und Courtney, die so sehr strittig ist und die Courtney Love schon zigtausendmal versucht hat, verbieten zu lassen, weil sie sagt, das stimmt nicht, weil der Typ diese Doku so inszeniert hat, dass sie darauf hinaus zielt, dass eigentlich Courtney schuld ist an Kurts Tod.
Ja, und sie hat doch aber deswegen auch natürlich juristische Hilfe eingeschaltet, die, glaube ich, so ein bisschen nach hinten losging, weil der auch nur am Ende mehr Fragen hatte als Antworten.
Naja, genau.
Ups. Aber hier, Verschwörungstheorien heutzutage.
Es geht hier nicht um mich.
An dieser Stelle natürlich aber auch nochmal erwähnt Courtney Love als, als Fashion-Ikone up there eigentlich mit ihrem Mann, die dir diesen sogenannten Kinderhoher-Look entworfen hat. Also so Mädchenkleidung, aber diesen unfassbaren Eyeliner auch und dieses kaputte, diese riesigen Doc Martens Boots und alles, sofort auch so Stilikone. Es gab bereits 1992 die erste Marc Jacobs Grunge Fashion Line und ein Spread damals in Vogue, glaube ich, die Grunge and Glory hieß und so. Marc Jacobs hat daraufhin sogar seinen Job irgendwie verloren, hat davor aber noch nicht an, dass er seinen Job verlieren wird, Kurt und Courtney ausgewählte Stücke aus seiner Grunge-Kollektion geschickt, die angeblich verbrannt haben. So. Weiß man nicht. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Allerdings waren die auch Anfang 20 so. Da verbrennt man auch noch Sachen.
Absolut, absolut.
Das darf man alles nicht vergessen. Also auch Mode-Ikone. Und dazu, also eine lustige Parallele, das 20 Jahre später ist ja auch wieder kurzzeitig ein Dream-Team im Indie-Rock gab, Kurt Weill und Courtney Barnett, die ja auch noch ein gemeinsames Album hatten.
Stimmt.
Also die neuen Kurt und Courtney.
Ich habe Courtney Love mal hier in Berlin gesehen bei einer, das war, ich glaube, eine Präsentation, ich glaube, eines Kopfhörers oder so. Es kann sein, dass das war auf jeden Fall so ein PR-Event, aber hier in den Hansa-Studios, in den David Bowie-Studios und wie sie inoffiziell in Berlin heißen. Und da in einem großen Saal haben dann diese Band, die dann so super weird abgedriftet ist, wie heißen die nochmal? Jetzt komme ich nicht auf, die im Bataclan gespielt haben, als der Anschlag war.
Ach, Eagles of Death Metal,
genau. Die haben da gespielt und vor ihnen hat die großartige, von mir damals zum ersten Mal entdeckte Berliner Band Zentralheizung of Death gespielt.
Zentralheizung of Death des Todes.
Genau, Zentralheizung des Todes. Und da ist dann auch Courtney Love aufgetreten.
Was? Ja. Die war bei einem Konzert von Zentralheizung. Ja.
Und haben am Schluss auch alle zusammen, auf Sub Pop.
Am Schluss haben auch alle zusammen gejammt und dann haben, wenn ich mich recht entsinne, und dann standen auch Zentralheizung auf Death des Todes mit Courtney Love zusammen auf der Bühne.
Ja,
und
unglaublich.
Haben irgendwie zusammen Musik gemacht. Und Courtney Love kam so für einen Song auf die Bühne und hat den so halb. Da war dann auch der hier der Gitarrist der Sex Pistols war, glaube ich, sogar auch noch da.
Steve Jones.
Genau. Krass. Und dann haben die da irgendwie alle so gejammt und es war auch so ganz, so auch so leicht unangenehm. Weil so, man wusste so, okay, ihr seid jetzt hier alle eingekauft worden, habt gar keinen Bock und wisst auch nicht, was ihr hier sollt. Und es war ein sehr weirder Abend.
So ein bisschen wie Blümchen, die bei Viva 2 plötzlich mit Liquido auf der Bühne stand, genau. Nur ganz anders.
Aber da stand ich ganz nah an Courtney Love, das war auf jeden Fall toll.
Krass. Das denke ich mir. Krass. Tue ich ganz nah an Nils Bokelberg beim Lemonheads-Konzert.
1,5 Meter.
Ja, ja. Weiter geht's mit unserem Oliver Geissen-artigen Countdown.
Immer wenn ich Grunge höre und nicht weiß, wer das ist, dann sind es eigentlich fast immer die Stone Temple Pilots.
Und richtig geraten, das waren die Stone Temple Pilots mit Creep von ihrem 1992 erschienenen Debütchor. Sie hätten also, wie du gerade sagtest, während der Song lief, Kurt Cobain tatsächlich channeln können. Das war also kurz danach. Und war auch vom Sound her, finde ich, eigentlich ja schon Post-Grunge. Vor allem auch deshalb, weil sie nicht aus Seattle stammten, wo die ursprüngliche Szene ja wie losging und existierte, sondern aus San Diego kamen. Wie Eddie Vedder übrigens ursprünglich auch, der ist aber dann irgendwann nach Seattle gezogen. Und das erschien eigentlich da ist also auf dem kommerziellen Höhepunkt. Also das Folgealbum Purple 94, das war halt ein Oberkracher, also was Zahlen, was Verkaufszahlen angeht. Und der Sänger Scott, wie spricht man ihn eigentlich aus?
Scott Weiland.
Weiland. Der war ja auch der Axl Rose des Grunge so ein bisschen, also ganz flamboyanter Typ, so ein Paradiesvogel, auch so Peripheral James Addiction, so ich bin da, ich tanze, ich drehe mich bunt und das, was er war und später wurde, das hat er ja trotzdem nicht gespielt. So, das war ja nicht aufgesetzt. Der war damals noch, nicht damals, sondern viel später, stieg er ja auch noch mit Duff McKagan, oder hatte die Band gegründet, Velvet Revolver, und hat
diesen
Schweinerock da tatsächlich noch gemacht. Auch noch,
oh Gott. Ja, ja.
Und ein paar andere Sachen. Und er starb 2015, glaube ich. Und die Brüder DeLeo, die damals schon auch für die Band maßgeblich verantwortlich waren, die machen seitdem ja weiter.
Mhm. Haben zwei Alben veröffentlicht seitdem, die beide Stone Temple Pilots heißen. Immer mit neuem Sänger.
Genau, es gab ja auch mal, die Stone Temple Pilots featuring Chester Bennington.
Was stimmt. Aus
leider mit Gründen auch nicht mehr lange ging.
Auch einer, dem man seine ganze Depression erstmal nicht abgenommen hat. Also Stone Temple Pilots galten ja damals genauso wie Linkin Park als Poser erstmal, so die ersten zwei. Ja. Die waren ja auch zu schnell, zu erfolgreich, um überhaupt irgendwie real zu sein.
Ja.
In der Wahrnehmung natürlich.
Ja.
Genau, jetzt singen sie mit Jeff Gutt, sind sie unterwegs, der auch ganz gut singen kann natürlich, aber es sind wie immer, wenn Sänger ersetzt werden, ist es natürlich nicht die gleiche Band.
Ja, das ist schon bei AC/DC so gewesen.
Ja, Meinungen zu Stone Temple Pilots. Ich fand die erst beim dritten Album gut, mit dieses Glamrock-Album Tiny Music mit Big Bang Baby und so. Das davor, das war mir alles zu...
Stimmt, und danach, das hieß dann Four, glaube ich einfach,
mit genau, Sour Girl und so. Mit Sour Girl und Down und so, da waren die dann auch so Pop, so die ersten zwei Alben. Ich fand die auch so scheußlich, so dieses Core-Album, das war so schlecht designed und so. Und dann danach, dieses Purple-Album sah wenigstens aus schon wie ein Smashing Pumpkins-Album. Also so ein fantastisches Märchengebilde und so.
Wie übrigens auch nur am Rande das Video zu Violet von Hole, über die wir gerade sprachen. Da waren auch schon so Melancholy and Evanescence-Elemente drin, so ein schwingender Mond und sowas.
Der ewige Einfluss von Kirk Cobain. Wie fandest du das noch, Temple Pilots? Waren das Blender für dich? Oder?
Ja, ich glaube, ich habe die so ein bisschen als Pose empfunden. Ich habe die schon zum Grunge dazugezählt irgendwie. Aber mir war das...
Sind sie auch, deswegen sind sie ja hier drin trotzdem.
Naja, es gab immer so Bands, die klangen mir zu breiig. Ich mochte das immer, wenn Sound so sehr crisp war. Wenn sozusagen die Höhen so richtig fast wehtun und man und die einzelnen Instrumente, vor allem die Gitarren, so eine eigene nachvollziehbare Form haben. Und es gab aber so einen Sound wie Stone Temple Pilots, wie übrigens auch Faith No More zum Beispiel, wo immer alles in so einem Brei gelandet ist und der Sänger dann so outstanding war, über so einem Song stand. Und das hat mich, diese Art Sound hat mich irgendwie immer genervt. Ich fand das immer unsexy. Weil ich fand auch so, ich finde, dass so eine Gitarre so wehtut und so alleine steht und so. Das haben Nirvana, das hatten auch die Pumpkins und so. Das fand ich immer wahnsinnig gut. Das fand ich immer ganz aufregend.
Dann gefällt dir vielleicht der nächste Song ein
bisschen? Ich glaube, erst der übernächste.
Ja,
der übernächste gefällt ihm sicher. Der zwei muss er jetzt nicht durch.
Ja, keine Ahnung.
Interessant, Nils hat vermutet, dass es sich hierbei entweder um L7 oder Babes in Toyland, also Riot Girl Bands, handelt. Singt aber tatsächlich, singt ein Mann.
Ah ja.
Das sind Green River. Swallow My Pride war der Song. Also okay. Auch so Grunge-Pioniere, nie kommerziell irgendwie relevant. Gab es auch nur bis 88, bis es wirklich losging, war aber natürlich wahnsinnig erfolgreich und so die Ursuppe auch von Grunge. Da waren Jeff Ament und Stone Gossard später bei Pearl Jam dabei, Mark Arm und Steve Turner von Mudhoney, da ging es erst los. Und das ist diese Band, für die der Begriff Grunge erfunden wurde oder adaptiert wurde. Grunge ist ja ein englisches Wort.
Ja.
Das bedeutet ja so Schmuddel oder Dreck und so gab es ja auch schon immer, aber da gab es einen Plattenkatalog von Sub Pop, in dem da steht auch schon wieder drin, wie lustig das alles irgendwie war. Da hat der Bruce Pavitt, einer der zwei Gründer von Sub Pop, den Sound dieser Band oder diese EP, The Rise of Bone EP von Green River, beschrieben als, und das kann ich jetzt nur auf Englisch machen, gritty vocals, roaring Marshall Amps, ultra loose grunge, versal gesetzt. Also da war dann dieser Name auch irgendwie positioniert. Grunge that destroys the morals of a generation. Also dieser Größenwahn, der in Sub Pop schon angelegt war. Also, das fand ich ganz gut.
Da ist ja, es gibt ja übrigens auch, wenn man mal so Comics aus der Zeit lesen will, sind natürlich sehr die Hate-Comics von Peter Beck zu empfehlen, die so damals als die Grunge-Comics galten oder als die Comics der Grunge-Generation mit so einem Loser, der den ganzen Tag versucht, irgendwie sein Leben zu bestreiten, der glaube ich dann auch kurz eine Band gründen will und so. Also Hate hießen die waren auch sehr, sehr gut.
Der Original Armbein Man.
Im Grunde, es gibt übrigens auch, es gibt ja so ein Label, die heißen, die machen immer nur so Sampler, die heißen glaube ich Soul Jazz Records. Von dem Namen darf man sich nicht täuschen lassen, weil die auch Sampler für andere Musikstile machen. Und es gibt von denen eine Samplerreihe, da gibt es glaube ich zwei Teile, die heißen, wenn ich mich recht entsinne, No Seattle. Und da sind Grunge-Demos drauf von Bands, von denen man noch nie gehört hat. Die aber trotzdem zu der Zeit damals Grunge gemacht haben. Und das ist sehr, sehr empfehlenswert. Da sind wahnsinnig gute Stücke mit drauf.
Und deswegen lädt man sich hier so Experten ein.
Ja, also wer mehr hören und vor allen Dingen am Ende mehr wissen will, als wir es gerade tun, der.
Also ich würde mal im Katalog von Soul Jazz Records gucken. Die haben für jedes Scheiß-Genre irgendwie eigene Sampler rein.
Aber da, wie du gerade sagst, da hat sich im Grunde Grunge entzweit mit dieser Band.
Genau, genau, da ging es genau in die zwei Richtungen. In die hektische Martin in Nirvana Richtung und in die rotweinselige Pearl Jam Richtung. Weiter geht's.
Was ja gar nicht als Kritik zu verstehen ist, denn Eddie Vedder trinkt ja wirklich jeden Abend auf der Bühne zwei Flaschen Rotwein.
Ja, ich mag Rotwein auch total gerne. Das ist überhaupt keine Frage. Ich finde aber auch Heroin
not
super.
Not all Rotwein.
Das ist Pearl Jam Style, sagt Nils gerade. Was hast du vorher gesagt noch, als wir den Song gerade anhörten?
Van Halen. Am Anfang lang wie das Intro zu Right Now heißt der, glaube ich, dieser späte Van Halen-Smasher. Es
sind nicht Van Halen, aber es ist eine Band, die wahrscheinlich genauso groß hätte werden können, wenn nicht dieses Schicksal ereilt hätte, was so viele Bands aus der Zeit getroffen hat, nämlich den viel zu frühen Tod des Sängers, Mother Love Bone.
Mother Love Bone, ja, genau.
Genau. Cloak Dancer / Crown of Thorns. Und der Song dauert tatsächlich 8 Minuten und 22 Sekunden, zumindest als die Version, die auf dem Single Soundtrack landete. Und dieser Soundtrack war ja wirklich der Grunge-Zugang für jeden, der von Grunge eigentlich keine Ahnung hatte. Ja. Da waren aber wirklich gute Songs drauf. Also Singles kann man ja vielleicht kurz mal erklären, wir wollen nachher drauf kommen, war ein, ich glaube, 92 erschienener Film von Cameron Crowe, wo es um die fiktive Band Citizen Dick ging.
Sänger noch ein sehr guter Bandname.
Durchaus. Sänger gespielt von Matt Dillon. Und da waren auch die Pumpkins drauf, da war Pearl Jam drauf, da war Paul Westerberg drauf, da war Soundgarden drauf und Mother Love Bone. Und dieser Song erschien auf ihrem Debüt Apple, was 1990 wiederum erschien, kurz vor oder nach, er starb kurz vor VÖ des Albums. Also irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist im Grunge, aber VÖs gehen nicht gut mit fragilen Menschen zusammen. So. Und Andrew Wood hieß der Sänger und der lebte damals auch in einer WG mit Stone Gossard. Entschuldigung, nicht mit Stone Gossard, mit Chris Cornell natürlich. So. Und er starb an einer Überdosis und ich finde so ein bisschen, das klingt ja wirklich hier wie eine Mischung aus Chris Cornell, Axl Rose und Billy Corgan. Also so alles drin. Hast du die jemals angehört?
Naja, also ich kann mich daran erinnern, dass die eine Sache waren, dass ich irgendwie auch mal reingehört habe und so, aber es hat mich überhaupt nicht gekickt, weil es sehr, sehr getragen irgendwie immer schien und nicht so eine richtige nach vorne Energie hatte. Deswegen war das für mich ein bisschen uninteressanter. Das hat mich damals in jungen Jahren, brauchte ich quasi ein Ventil für so Pubertätsüberschuss Energie und das habe ich bei Mother Love Bone irgendwie nicht gefunden. Die schienen mir auch immer so ein bisschen wie so eine All-Star-Band. Also es war auch immer so, man hat die immer im Kontext von anderen Bands.
Genau, die wurden immer so erwähnt. Ja.
Genau.
Genau, wäre er nicht gestorben, was wurde ihnen zumindest damals prophezeit, eine große Karriere gehabt. War dann nicht der Fall. Aber eben einige Mitglieder, Jeff Ament und Stone Gossard, die eben nach Green River dort einstiegen und danach eben Pearl Jam gründeten.
Ja. Hat nicht sogar Chris Cornell auf dem Single-Soundtrack die Citizen Dick-Songs immer gesungen?
Das kann sein.
Ich glaube, er hat quasi die Vocals für Matt Dillon gemacht.
Wir kommen auf einen maßgeblichen Song dieses Soundtracks jetzt zu sprechen, zumindest indirekt.
Ist das nicht Mudhoney? Das Mudhoney. Touch Me I'm Sick, ne?
Touch Me genau. I'm Sick, genau. Ja. Touch Me I'm Sick, Mudhoney, die Helden und Vorbilder wahrscheinlich aller anderen hier besprochenen Bands, obwohl sie sich, naja, stimmt nicht ganz, weil sie gründeten sich ja erst nach Green River, aber alles, was dann noch kam, also es gibt keinen Grunge in der Form, wie wir ihn kennen, ohne Mudhoney. Das war hier die Debüt-Single, die ist 88 bei Sub Pop erschienen. Und,
mit der Vorgabe von Sub Pop damals einen Song zu schreiben, also sie dürfen nicht mehr als drei Akkorde verwenden.
Wollten sie wahrscheinlich auch.
Konnten sie auch nicht. Ja.
Genau. So, und dann, jetzt wäre hier ein Mucker gefragt und du, Nils, bist ja zumindest deutlich mehr Musiker als wir.
Ich habe nicht gesagt, dass du ein Musiker bist. Das war bei uns im Proberaum immer eine Beleidigung. Wenn einer so eine Idee für einen Break hat, dann, ja klar, dein Mucker-Break, geh mal nach Hause.
Nee, das musste ich mir hier nur anlesen, da habe ich keine Ahnung von. Es gab da diese zwei einschlägigen Effektpedale. Und einer davon hieß Univox Superfuzz. Falls Musiker jetzt zuhören, don't blame on me. Und der Electro Harmonix Big Muff. Und die EP von Mudhoney hieß entsprechend Superfuzz Big Muff.
Einer dieser Effekte kommt auch in unserem Intro-Theme vor.
Siehst du mal, weil das ein Musiker
möglichst
der Ahnung hat.
Ja, ja, genau.
Genau. Und es gab nämlich ein Re-Release von diesem Song auch 1990. Der EP, da war Touch Me I'm Sick dann drauf. Und jetzt kommt die Brücke zu Singles, worüber wir gerade sprachen. Die Single der fiktiven Band Citizen Dick in Singles heißt nämlich nicht Touch Me I'm Sick, sondern Touch Me I'm Dick.
Es gab später noch eine Version, die hieß Fuck Me I'm Rich.
Gab's auch noch.
Hast du dann gedacht, also
schlimm, dass ich die nicht kenne?
Nie rich. Nein, nein.
Okay. Und wer Singles gut kennt, habt ihr den vor Augen gerade?
Nie gesehen.
Okay.
Ich habe ihn auch wirklich lange nicht mehr gesehen. Also ich habe ihn gesehen, aber es ist tatsächlich schon sehr lange her.
Okay, sonst hätte ich euch jetzt Gesundheit gewünscht.
Ich verwechsel. Das war
eine sehr einsteigige Szene in dem Film. Die, die ihn kennen, wissen, was ich meine.
Na, vor allem, ich verwechsel den immer. In meiner Erinnerung vermischt er sich immer mit Reality Bites. Das waren so, die hatten so eine
ältere Stimmung. Ja, auch gleich aus.
Genau, sahen auch gleich aus. Und Reality Bites, dieser Winona Ryder-Film, wo sie immer Videotagebuch führt und so. Und die beiden Filme in meiner Erinnerung sind eins.
Genau, also Singles, gemeinsam einsam als deutscher Titel dazu.
Eieiei.
Sehr gut. Matt Dillon und Bridget Fonda.
Genau.
Spielt seine
Reality Bites, übrigens deutsche Tagline, voll das Leben.
Stimmt. Ähnlich gut wie, wie hieß denn diese Serie? Freaks and Geeks von Judd Apatow. Die, das war Ende der 90er, die dann auf Deutsch hieß, voll daneben, voll das Leben.
Solange es nichts, normalerweise ist es ja immer dann so für Anfänger oder so.
Genau.
Die schrillen vier auf Achse.
Genau. Und Mudhoney, aber tatsächlich eine der wenigen Grunge-Bands neben Pearl Jam, die es auch noch gibt. Die haben 10 Studioalben bisher, Digital Garbage.
Eins besser als das andere.
Erschien 2018. Eins öfter drei Akkorde als das andere.
Ja, Mudhoney sind super. Die hatten, ich fand Mudhoney waren für mich, also damals vor allem auch immer so ein Scharnier, so zu, von Grunge, also von diesem Rotz, von diesem Punk-Rotz zu diesem Art Alternative-Gedöns wie so Sonic Youth oder so. Da fand ich immer, da waren so Mudhoney irgendwie so genau dazwischen, weil die hatten, die schienen schon wie so sophisticated New Yorker Kunststudenten, wie halt Sonic Youth damals irgendwie so wirkten zu der Zeit, als sie bei Geffen irgendwie unter Vertrag waren. Und gleichzeitig hatten die aber auch so eine Nirvana-Credibility. Das fand ich irgendwie immer ganz spannend an denen.
Ja, voll. Kann man über die nächste Band so nicht sagen, aber man kann anderes Gutes sagen oder ganz Schlechtes. Wovor du rätst, ich gebe dir einen Tipp, Stone Temple Pilots waren es nicht.
Als Mother Love Bone schon wieder?
You got me.
Nee, was ist das? Soundgarden, oder?
Nee, Alice in Chains.
Ah ja, Alice in Chains. Oh, stimmt. Die schlechteren Soundgarden.
Das hast du gesagt. Das haben die Plattenkäufer und Käuferinnen nicht gesagt. Das war der Song Wood. Und der war auch auf dem Single-Soundtrack drauf.
Wood.
88 in Seattle gegründet, also auch noch eine Band der ersten oder frühen Grunge-Stunden. Das Debüt Facelift erschien 1990, Dirt der Nachfolger 92 und das war dann der Oberkracher, also allein aus kommerziellen Gesichtspunkten wieder zigfach Platinum. War eine der also kommerziell wirklich erfolgreichsten Grunge-Bands der 90er und auch danach noch. Lane Staley, auch ein sehr charismatischer Sänger gewesen. Der, wir reden hier sehr oft über Tod heute, auch gestorben ist, erst 2002. Er hat sich also auch relativ lang gehalten, aber genau. hat die Band nicht davon abgehalten, auch weiterzumachen. Also die gibt es bis heute. Jerry Cantrell, der Gitarrist und Songwriter, war ja auch schon immer solo aktiv dazwischen. Und die gibt es seit 2005, glaube ich, wieder mit Gastsängern. Und 2009 haben sie ein neues Album gemacht mit William Duvall, der vorher bei der mir unbekannten Band Comes With A Fall sang. Es gibt zwei weitere Platten, die Band gibt es also wieder. Und in den 90ern haben sich unglaublich viele Bands auf Alice in Chains bezogen. Was man nicht glauben mag, weil die ja auch klingen wie relativ viele andere Bands zu der Zeit. Also, dass da ein ähnlicher Sound zu den, wie so ein Stone Temple Pilots besteht, ist, glaube ich, kein Wunder. Was ihr gerade hört, ist nicht eingespielt, sondern das kommt von draußen.
Berlin, die Straße. Wieder irgendein Rockstar gestorben irgendwo.
Wo wir gerade darüber reden.
Nicht ist es nicht.
Okay. Alive and Well, wir halten den hier. Und ich finde, man hört schon da auch raus, an wessen Intonation sich so Post-Grunge und Alternative Rock halt später bedienten. Also das, was man schon im Grunge raushört, auch bei Stone Temple Pilots und auch hier, das war ja schon zu seiner Zeit leicht parodierbar, finde ich. Und so Bands wie Creed und Three Doors Down und so, die haben das dann ja auf die Spitze getrieben. Das war dann ja unhörbar, dieser knödelige Gesang. So, aber auch Metal und New Metal Bands wurden durch die beeinflusst. Die waren ja auch teilweise deutlich, also Alice in Chains deutlich lauter und rockiger unterwegs als in dem Song, den wir gerade gehört haben. Hat dir offenbar nie was gegeben.
Ich fand die immer ein bisschen, mir waren die einen Tacken zu beliebig. Ich fand Alice in Chains irgendwie, die hatten nicht, für mich gab es da keinen, die hatten keinen Signature-Move, den ich mit denen irgendwie in Verbindung hätte bringen können. Ich fand immer, die klingen wie, aber ich fand nie, dass es so den Alice in Chains-Sound gab. Und da fand ich andere Bands in dem Sound, den die gemacht haben, immer konsequenter als die. Deswegen waren die für mich, aber deswegen, das war wahrscheinlich auch das Geheimnis ihres Erfolgs, dass sie eben so viel in ihrem Sound vereinen, wo jeder irgendwie was rausziehen kann. Nur mich hat man dabei leider außer Acht gelassen.
Also auch danach, seitdem es sie wieder gibt mit neuem Sänger, nie.
Ja gut, also wenn sie mich damals für mich interessiert haben, dann werden sie mit einem neuen Sänger erst recht.
Kann ja sein. Das ist jetzt die Band, die ich früher gerne gehört habe.
Rivers Cuomo singt jetzt bei
Shut up and take my money. Ja. Wer es nicht weiß, Nils ist der größte lebende Weezer-Fan der Welt.
Das ist ja auch die tollste Band aller Zeiten.
Da seht ihr es. Teilweise gebe ich dir recht. Fragst du gerade, war das jetzt Pearl Jam?
Fast Pearl Jam. Das war die erste Studioaufnahme von Eddie Vedder. Noch bevor es Pearl Jam gab. Da waren allerdings auch schon viele spätere Pearl Jam-Mitglieder dabei. Das war Temple of the Dog.
Ah, stimmt. Das war auch so eine All-Star-Band.
Ja, genau.
Temple of the Dog, genau. Stimmt. Die wollte ja auch nichts anderes sein.
Wo die Stars aber erst aus dieser Band hervorgegangen sind. Ja. Also auch wieder so eine Ursuppenband. Also da spannen wir jetzt eine Brücke zu, was Fabian vorhin schon erzählt hat, über Andrew Wood, den Sänger von Mother Love Bone, der 1990 gestorben ist und mit Chris Cornell ja zusammen gewohnt hat. Also das muss man sich mal vorstellen. Du gehst nach Chris Cornell aufs Klo morgens. So. Und der ist also gestorben. Dann hat Chris Cornell mehr oder weniger befreundete Musiker zusammengetrommelt, um so ein Tribute-Album für ihn aufzunehmen. Mhm. Und da war eben auch Eddie Vedder dabei, Temple of the Dog, benannt aus einer Zeile aus einem Mother Love Bone Song. Hunger Strike war der Song, den wir gerade eben gehört haben. War auch tierisch erfolgreich damals und Eddie Vedder sagt bis heute, das ist wahrscheinlich der bedeutendste Song, an dem er jemals beteiligt war.
Freuen sich auch die Jungs von Pearl Jam alle.
Genau. Aber
die waren ja schon dabei, was sollen sie sagen?
Genau, da waren Jeff Amenstar und Gossard schon dabei, Matt Cameron, Soundgarden später dann bei Pearl Jam und alles, Mike McCready. Das war auch so die Ursuppe. Und jetzt brechen wir in die Top 3. Jetzt wird's ganz groß.
Never. Bin woanders gerade. Black hole sun, won't you come?
Wash away the rain. Immer noch super, wa?
Kennt man, oder was?
Ja.
Kennt man?
Immer noch ein mega knaller Song. Also ich finde diese Band, Soundgarden, ist einfach, also Chris Cornell, ne, so eine Jahrhundertstimme. Ich bin eigentlich gar nicht so, was mich immer nervt, ist, wenn man über Sänger oder Bands sagt, boah, der hat eine tolle Stimme. Weil meistens, wenn die Leute das sagen, sind das Scheißstimmen. meistens, wenn die Leute eine Stimme gut finden, ist die kacke. Ist das so, ist die super generisch. Man sagt so, also die Leute sagen so im Allgemeinen, die hat eine tolle Stimme, der hat eine tolle Stimme, wenn die halt einen Ton treffen können oder so ein bisschen knödeln oder so. Aber oft sind das gar keine guten Stimmen. Stimmen, aber die Stimme von Chris Cornell ist so krass einzigartig. Manchmal sitze ich irgendwie und höre so alte Soundgarden-Platten und denke einfach nur so, was ist das für eine unmenschliche Stimme? Ähnlich wie George Michael übrigens. Mhm. Die George Michael-Stimme ist auch so unfassbar einzigartig, weil der so glatt immer alles gesungen hat und gar nicht so groß rumphrasiert hat und so. Und Chris Cornell auch immer wieder quasi, wie der seine Stimme in diese Gitarrenwände einbettet. Das ist schon echt, das war echt unfassbar einzigartig.
Was auch ganz wenig Leute können, ist diese Belting-Technik heißt das. Das heißt, der Chris Cornell kann schreien, ohne dabei seine Lautstärke zu verändern.
Genau.
Das ist echt krass. Dieses markerschütternde Gekreisch und so, aber das muss man erstmal
hinkriegen. Kannst du das mal meinen Kindern beibringen?
Da ist so ein Druck auf der Stimme. Das ist echt, man fühlt das ja körperlich, wenn man das hört. Das finde ich echt sehr, sehr, sehr einzigartig.
Also Black Hole Sun von Soundgarden natürlich völlig überschattet. Black Hole Sun überschattet von diesem unfassbaren Video, das damals ja in deiner Hochzeit ja schon rauf und runter lief auf den zwei Musikfernsehsendern, den es damals noch gab, mit diesem gemorften Effekt, wo diesen Leuten so die Gesichtszüge entglitten sind und die gegrillte Barbie und alles so, wo man nie wusste, was es eigentlich bedeutet. Genauso wie die Lyrics gehen auch um nix. So Black Hole Sun ist auch was Chris Cornell beim Nachhausefahren im Auto so mitgeschnitten hat, als es irgendein Nachrichtensprecher gesagt hat. Oder das ist das, was er vermutet hat, was er gesagt hat. Wusste aber nicht, was das ist, aber fand es ein interessantes Bild. Erstaunlicherweise gibt es auch und damit hat das wahrscheinlich zu tun, so eine Skulptur, die steht seit 1969 in Seattle rum, die heißt Black Sun von einem japanischen Designer. So wahrscheinlich ist mit der irgendwas passiert. Mhm. Also mit dieser Skulptur, so im aufregenden Leben von so einer Skulptur. Genau. Die sieht doch aus wie so ein großer verbrannter Donut. Das heißt, du weißt, auch in diesem Video, das war alles nur so eine unheimliche, so eine apokalyptische Grundstimmung, ohne jemals zu wissen, was da eigentlich passiert und so. Und dadurch aber auch so ein Alternative Summer-Hit geworden und auch völlig untypisch für den Sound dieser Band, ja. Das war ja so wie das Dream On von Aerosmith von dieser Band, also diese langgetragene Ballade auf einmal, die waren ja eigentlich für einen viel hektischeren Sound bekannt.
Ja. Ja, Soundgarden waren die Rocker des Grunge, muss man sagen. Also die so, bei Soundgarden hätte man auch wirklich überhaupt nicht daran gezweifelt, dass die in der Harley auf die Bühne gefahren kommen.
Ja, ja.
Oder vielleicht auch einfach drauf sitzen bleiben und spielen.
Auch technisch so, das waren ja, 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 fantastische Musiker. Das waren ja wirklich Mucke, so, ja, die konnten ja alle was.
Ja, aber es war so, aber sie haben es so downgestrippt irgendwie, finde ich, zu so einer, auf so eine Rock-Essenz, wie so eine Sojasauce irgendwie so eingedampft. und es blieb nur noch so eine pure Rock-Energie übrig. Das war echt, ich glaube, also Black Hole Sun war, glaube ich, auf der Super Unknown oder so, wenn mich nicht alles täuscht, wo noch so zwei, drei andere ganz gute Songs drauf waren. Fell on Black Days ist da, glaube ich, auch drauf. Ja. Was ja sehr gute Soundgarden-Ballade ist. Und dann war aber auch Spoonman drauf, wenn mich alles täuscht, wo so richtig auf Single geschrieben war und auch eigentlich nicht gut war und so. Aber davor die Soundgarden-Alben, also Black Motorfinger, Jesus Christ Pose, Rusty Cage und so, das sind so unfassbar trockene, richtig schmerzhafte Rocksongs, die sich so anfühlen, als würde man so mit ohne Fingernägel über eine Tafel kratzen, so in etwa. Also richtig, das fand ich schon immer sehr beeindruckend an dieser Band.
Und wie hat dir die Band gefallen, in die Chris Cornell später, nicht einstieg, sondern gründete zusammen mit den Rage Against the Machine-Mitgliedern,
Audioslave? Ja, da habe ich natürlich, als das bekannt wurde, habe ich gedacht so, wow, okay, jetzt wird alles abgerissen. Das ist jetzt, was ist das denn für eine geile Verbindung? Die Rage Against the Machine Backing Band sozusagen, also Rage ohne Zach de la Rocha und Chris Cornell ohne Soundgarden, aber die beiden zusammen, das war in meiner Fantasie der größte Brecher, den es geben kann. Und als das Album dann rauskam, habe ich gemerkt, nee, geht auch nicht.
Allein schon dieser unglaublich dämliche Bandname.
Ja, also, das stimmt. Ja,
man muss aber auch sagen, dass Soundgarden jetzt nicht der originellste Bandname ist.
Das stimmt, aber Tom Morello ist jetzt auch, glaube ich, nicht der schlauste Typ der Welt, aber der es hat so das Herz am rechten Fleck und er ist auch ein wahnsinnig toller Gitarrist. Aber es braucht, glaube ich, schon diese Energie von so einem Zach de la Rocha, der Lyrics eher so spittet, und diese Gitarre und diesen Sound von Tom Morello, um so eine Energie zu erzeugen wie Rage Against the Machine, als wie jemand, der wirklich wahnsinnig gut singen kann. Dann ist Morello, glaube ich, auch irgendwie überfordert. Dann will der zu viel, sozusagen.
Aber er ist ja auch Doktor oder Professor sogar?
So wie ist Steve Vai. So wie Steve Vai, Gitarrenprofessor.
Achso, nee, der ist richtig, der hat was Richtiges gelernt. Ah, ja. Ich weiß nicht mehr was, weil ich auch nichts Richtiges gelernt habe.
Brian May, der Astrophysiker.
Ja, ich fand es immer gut, dass Steve Vai Gitarrenprofessor ist. Das war auch immer so eine Beleidigung bei uns in der Band. Oh, Herr Professor.
Moment mal.
Hattest du nicht Steve Vai hören gehen?
Pass auf, du hattest auch mal einen Lehrauftrag.
Ich hatte auch mal, aber ich war kein Professor.
Nicht Honorarprofessor, sich nennen dürfen oder so?
Nein, nicht mal das.
Okay, dann.
Ich war nur Dozent.
Dann nehme ich den versuchten Angriff hier zurück.
Nils, greifst du sowieso mit dem nächsten Song an?
Ach so, naja, wir haben schon drüber gesprochen. Man kann keine Grunge-Folge ohne diesen Song und auch ohne den danach nicht machen.
No surprises.
Nein, wir spielen nichts von Radiohead.
Ja, die hatte ich auch, die Platte. Alive von Pearl Jam, das Album, das große Pearl Jam-Album mit den drei großen Hits. Alive, Jeremy war noch ein Hit, ne? Und was war irgendein?
Even Flow.
Ah ja, stimmt, Even Flow war auch noch ein Riesenhit. Die hatte ich auch damals, die Platte, weil ich dachte, man muss die haben, so als Grunge-Fan. Aber
musste man auch.
Ja, ich will trotzdem. Ich fand auch, mich hat zum Beispiel, und das ist wirklich super dämlicher Picky-Grund, aber mich hat es auch genervt, wie Eddie Vedder beim Singen aussieht, weil der immer so aussieht, als würde der grinsen, wenn der singt.
Ja.
Wenn der so.
Und dann, ja, diese Wangenknochen, die dann immer so
hoch. Ja, die ziehen sich die Mundwinkel so hoch bei dem. Und das hat mich schon, da habe ich gedacht, was grinst du?
Was später dazu führte, dass er, ich kann es nicht überprüfen, ob es stimmt oder nicht. Also ich könnte vielleicht, ich hab's nicht. Je älter er wurde, desto eher sah er ein bisschen aus, als hätte er sich, als würde er sich immer Botoxen lassen.
Ja, das total. Das ist so ein Botox-Gesicht hat der quasi. So ein Katzengesicht so ein bisschen. Also das ist auch so, das ist ja auch so unfair, ne? Weil es ist ja, der kann ja nichts dafür, wie er aussieht, wenn er singt. Das sollte
kann nicht jeder kein, wie Evan Dando
sollte aussehen. Kein Kriterium sein, so wie ich auch mir heimlich live angucken kann, weil diese Bassistin, was die da irgendwie macht mit dem Gesicht und so, da denke ich jetzt mal, was ist denn da los? Aber es ist natürlich totaler Quatsch, eine Band deswegen irgendwie für sich selbst auszuschließen. Aber manchmal, also ich meine, bei Pearl Jam dann auch noch der Sound dazu, aber.
Ja, also trotzdem.
Genau, mit dem Thema fällt mir gerade eine Anekdote ein. Eine Grunge-Band, die wir nicht in diesem Countdown vorkommen, und das spoil ich jetzt auch nicht, Nummer 1 sind mit die Fallen Blondes mit WhatsApp. Da ist damals unser Musiklehrer, weil die hat ja auch ihren Mund immer so wahnsinnig weit aufgerissen in diesem Video, da ist, und wir mussten das im Musikunterricht singen, und dann kam unser Musiklehrer mit einem Geodreieck und hat abgemessen, wie weit wir unseren Mund aufmachen. Und wir da hinkommen, wo Linda Perry war.
Und dann hast du diese Mundspangen, die Marilyn Manson da nutzte, rausgeholt und hast gewonnen.
Das war noch vor Manson.
Hättest du aber gemacht, wenn
hätte
du
ich, konntest. Hätte ich.
Wäre cool gewesen. Alive, der auf jeden Fall bekannteste und auch wichtigste Song für Pearl Jam, aber tatsächlich nicht der beste, da gebe ich dir recht.
Also Ten hieß das Album für
Marilyn Manson. Ten, genau, das Debüt. Was übrigens, ich sag's lieber direkt, bevor wieder sich Vorwürfe im Kopf laut machen, einiger Hörer und Hörerinnen, es wurde ja sogar vor Nevermind aufgenommen. Also der Vorwurf, da habe jemand irgendwas kopiert, war völlig, also schon chronologisch völlig aus der Luft
gegriffen. Aber wer hat, also jetzt mal ganz ehrlich, wer hat denn behauptet, dass auf der Ten irgendetwas von der Nevermind kopiert wird?
Weil ich nicht, aber die halbe Welt.
Da war wirklich überhaupt keine Verwandtschaft zwischen diesen beiden Platten.
Nö, weil das eben, wir haben schon aufgerissen, dass andere Lager war.
Das wurde aber zusammengeworfen, so, das war natürlich, das klang völlig anders.
Ist ja auch immer interessanter, wenn man einen Konflikt erzählen kann, dann so zwischen zwei Bands und so.
Genau, wenn, dann kann auch jemand irgendwann sagen, nee, war gar nicht so, und dann kommt drei Jahre später wieder jemand, der Platten verkaufen will, war doch so. Diese Bands wollten ja angeblich nie Platten verkaufen. Pearl Jam, das ist ja auch bekannt, haben ja eine große Fehde unter anderem gegen Ticketmaster geführt, Mitte der 90er, weil die Tickets ihnen zu teuer waren für ihre Konzerte, haben verloren, aber haben es wenigstens versucht. Und der Song Alive war für Pearl Jam deswegen so wichtig, nicht nur, weil er sehr erfolgreich war und deren Durchbruch, sondern auch für Eddie Vedder, der darin so ein bisschen seine Jugend oder seine Kindheit verarbeitet, dass er halt als junger Erwachsener erst erfahren hat, dass sein Vater, also der Mann, von dem er dachte, er sei sein Vater, gar nicht sein Vater ist, sondern ein Mann, den seine Frau, den seine Mutter später erst heiratete. Seinen biologischen Vater hat er erst einmal getroffen gehabt als Kind. Er wurde ihm als irgendeinen entfernten Onkel vorgestellt. Und darum geht es so ein bisschen im Groben um den Song. Sein echter Vater starb dann an MS. Ich weiß nicht genau wann. Aber eben, das war der Grund, warum sich Ed Müller, wie er früher hieß, in Eddie Vedder umbenannte, nach dem Geburtsnamen seiner Mutter. Das nur so ein bisschen Familientrivia des Hauses Vedder. Und er kam halt so auch nach Seattle, deswegen ist es wichtig. Also er hatte Tapes aufgenommen mit seinem Gesang. Und Jack Irons, der Drummer, der bei den Peppers trommelte damals und später auch eine Zeit lang bei Pearl Jam, der hat das Tape in die Seattle-Szene gebracht. Der hat es da hingeschickt und der Rest ist halt Rockgeschichte. Ne? Mhm. Also, so kam Eddie Vedder zu Pearl Jam mit den Gesangsspuren zu diesem Song. Unter anderem diesem Song. Und genau, die gibt's immer noch neben Mudd Honey. Wir haben es eben gesagt, ihr 11. Album Gigaton erschien jetzt im März 2020. Und sehr viele andere Sachen haben wir im Laufe dieser Folge schon darüber gesagt. Stefan, findest du die Band ein bisschen besser, als Nils sie findet?
Ich war nie Lager Pearl Jam. Mir waren die immer zu, keine Ahnung, zu ernst, zu ja, auch zu breit. Das verstehe ich schon so, dass es diese Wand war. Also da war dieses Zackige, dieses Energische, da hat mir einfach das Punk-Element irgendwie gefehlt. Und die fanden auch einfach alle super und so. Und also man konnte sich nicht, damals in dieser Zeit zumindest nicht von denen abgrenzen und so. Das ist eine wichtige Band und die machen auch richtige Sachen. Sie haben immer fantastische T-Shirts, du trägst zumindest immer sehr, sehr tolle T-Shirts. Also ich finde die T-Shirts viel besser als die Band.
Also die T-Shirts haben die Zeit auch nicht überlebt. Ich hatte im Laufe meiner Jugend bestimmt 6, 7 verschiedene Shirts. Mhm. Wenn ich heute als alter Fan immer auf Konzerte gehe, das ist ja eine Touring-Band, das sind ja die Grateful Dead des Grunge, die sind ja immer around. Die müssten also gar keine Alben veröffentlichen, um ihre Shows auszuverkaufen. Sie machen es halt trotzdem alle Jubeljahre jetzt mittlerweile mal. Ich hatte auch 2 Tickets übrigens für diesen Sommer. Mhm. Berlin.
Die haben doch auch auf einer Tour, haben die Budapest. Doch mal jedes Konzert dann als CD veröffentlicht.
Ja, genau. Die Bootleg-Series, nicht nur auf einer Tour, auf mehreren, also Anfang der Nullerjahre war das, diesen ganzen Bootlegs-kriminellen Leuten so ein bisschen vorzugreifen. Hat auch super funktioniert, wenn man eine Größenordnung hat wie Pearl Jam, die das leisten können, dann so ein paar Tontechniker hinzustellen und immer das mitzuschneiden. Die haben es ja nicht nur zum Download angeboten, sondern die haben es ja auch physisch verkauft. Die stehen in den Läden.
Ja. Super schön für Sammler und für Fans.
Für Discogs,
die Sammlung komplett haben wollen.
In Wahrheit auch nur Geldmacherei natürlich. Guck mal, Wuhlheide 2006, ich habe hier die Platte dazu. Mhm. Aber schön. Also, wer kann, der kann, oder? Lasst mich doch.
So. Ja, ich fand die aber auch, mir war das immer, ich fand das dynamisch auch, also auch was Stefan gerade sagt, dieses Ernsthafte, das ist ja das, was auch Jim Morrison, ich finde die schon sehr ähnlich, Eddie Vedder und Jim Morrison, so in dem Pathos, mit dem sie auftreten und mit dem sie irgendwie ernsthaft alles erzählen und ich finde, Pathos ist ja Rock, ist ja Rockstar, muss ja pathetisch sein, muss Pathos mitbringen. Und ich finde das immer super, wenn das auch ein gewisses Show-Element hat oder zumindest weiß, dass es Show ist, weil er muss sich ja nicht dahinstellen und mir jetzt allen Ernst erzählen, ja, ich breite hier jetzt gerade meine tiefsten Gefühle für dich aus und das ist mir jetzt sehr ernst und so, weil das glaube ich ihm halt nicht. Und deswegen hatte ich immer, glaube ich, so ein Problem mit Pearl Jam oder mit Eddie Vedder, weil sich das für meinen Geschmack viel zu ernst genommen hat. Aber ich finde es erstaunlich, wie erfolgreich die immer noch sind. Also auch zum Beispiel in Italien. Italien ist auch so ein totales Popland. Und da füllen die ja regelmäßig Arenen. Also auch Eddie Vedder solo irgendwie spielt dann da in den größten Stadien und so, weil die mega auf die abfahren.
Aber die Italiener scheinen so ein Herz für so Rockbands zu haben. Die Foo Fighters sind dort auch noch größer als hier.
Mhm. Ja, die haben ein Herz für so, Sting lebt ja auch in Italien, deswegen finden die den da auch alle ganz toll und so. Also so irgendwie, die haben so ein paar Bands, die für die einfach großartig sind.
Die folgende wahrscheinlich auch.
Jetzt wird's unvermeidbar. Was sagt man über diesen Song noch, was noch nicht gesagt wurde? Nils hat gerade eine schöne Überleitung gemacht, weil darum, in diesem Song geht es ja auch um dieses Entertainers. Also stell dich nicht nur hin irgendwie und kotzt dich aus. So. Ich habe mal versucht, Facts zusammenzutragen zu diesem Song, Smells Like Teen Spirit von Nirvana natürlich, den vielleicht noch nicht jeder erkannte. Es ging, also was mir nicht bewusst war, ist, wie erfolgreich der in Deutschland war. Der hatte in Deutschland nämlich die höchste Chartsposition mit weltweit. In Italien war der sogar Nummer 1, in Deutschland auf Platz 2. Ja. Ich habe mir mal die Top 10 von damals ausgedruckt, einfach auch nochmal, um so einen Eindruck von dieser Zeit zu bekommen, dass sowas möglich ist. Ich weiß noch, dass es damals Zombie von den Cranberries Nummer 1 war und wer hat von euch damals die Top 100 moderiert auf Viva? War das Mola sogar? Genau, es war Mola, ich meine, das ist eigentlich in Deutschland nicht vorgesehen, dass so ein krachiger Song auf Nummer 1 ist. Mhm. So 3 Jahre später war aber Nirvana fast auf Nummer 1. Gehen wir mal kurz die Top 10 durch dieser Woche. Das ist die Woche vom 13. Februar 1992. Platz 10, Snap, Color of Love. Platz 9, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Davor unglaublich lang Nummer 1. Dann Genesis, I Can Dance auf Platz 8. 7, Army of Lovers, nicht Crucified, sondern Obsession. Ist da für ein Name noch drin, Mann? Jetzt wird's riesig. Platz 6, Michael Jackson, Black or White. 5, 10 Sharp, You.
Oh, sehr gute Nummer.
Ja, ja, immer noch im Radio.
Dieses geile Rhodes-Solo mit dem Song. Das ist immer so gut.
Platz 4, der vorhin schon erwähnte George Michael im Duett mit Elton John. Don't Let the Sun Go Down on Me.
Oh, liebe ich auch so
von der Five Live EP. Darf man nicht vergessen, da war Freddie Mercury gerade mal gestorben. Die Woche davor ist The Show Must Go On aus den deutschen Top 10 gefallen. Das war diese Zeit. Platz 3, darin erinnern sich, glaube ich, nicht mehr allzu viele, aber immens großes Projekt damals. The KLF, Just Defined and Ancient. Dann Platz 2, Nirvana's Smells Like Teen Spirit. Die haben es nie auf Nummer 1 geschafft, weil da war dann ganz, ganz lange Zeit auch die meistverkaufte Single des Jahres, U96, das Boot.
Ja.
Genau.
Ach je.
Genau, also bis dahin haben sie es geschafft. Meistgespieltes Musikvideo auf MTV. Bei dem Aufruf zum Video, da gab es so eine Anzeige, hieß es, dass es wichtig sei, dass man keine T-Shirts mit Labels oder so trägt. Ja. Weil die hätte man dann irgendwie so rausmosaiken müssen oder sowas. Mhm. Und sogar das allererste, was man in diesem Video sieht, ist ja dieser stampfende Chuck Taylor All-Star, wie die auf diese Tribüne setzen. Ja. Sogar da ist das Logo weg. Ja. In der Parodie von Weird Al Yankovic, Smells Like Nirvana, ist das Label allerdings zu sehen. Da war er nicht aufmerksam genug. War ursprünglich nur als Street-Single geplant für die Fans. Eigentlich hätte Come As You Are die eigentliche große Single sein müssen, aber das war dann so ein richtiges Grassroots-Ding, dass das halt so auf erstmal nur so in den Verteilern für die College-Radios waren und da halt die Leute angerufen haben, wie man es damals dann noch gemacht hat und diesen Song immer häufiger hören wollten, dass der sich dann so etabliert hat. Der war auch bei MTV damals, wie gesagt, meistgespielt, das Musikvideo auf MTV überhaupt nur vorgesehen für Einsatz in 120 Minutes, diese Alternative Rock Sendung. Mhm. Bis da hat auch einfach zu viele Zuschriften und Anrufe von Zuschauern kam, dass das in die Daily Rotation aufgenommen wurde. Was gibt's noch dazu zu sagen?
Ist ja auch, kann man ja auch gar nicht oft genug irgendwie erzählen, für Leute, die es nicht wussten, was für ein krasser Hit-Durchlauf-Erhitzer College-Radios damals waren. Mhm. Also, was so im College-Radio ankam, das ist super schnell dann aufs ganze Land ausgeweitet worden und gespreadet und so. Das war total krass.
Ja, also das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel dafür. Ja. Einer der Songs, der großen Hits, wo der Titel nie in den Lyrics vorkommt.
Ja.
Andere Beispiele, Bohemian Rhapsody, um bei Pearl Jam zu bleiben, Elderly Woman Behind a Counter in a Small Town, Barbara O'Reilly von The Who, Viva La Vida von Coldplay, kommt auch nie vor und so gut wie jeder Led Zeppelin Song. Die singen immer irgendwas anderes.
Ich check gerade nochmal die Tracklist vom Fritten Bier Album.
Übrigens ist das Riff hat Kurt Cobain geklaut bei Blue Oyster Cult, bei Godzilla von Blue Oyster Cult.
Von mehreren Songs ist es ja geklaut.
Naja, aber es ist super offensichtlich das Riff aus Godzilla.
Es ist aber auch, es gibt diese zwei Legendary Auftritte von Smells Like Teen Spirit, zum Beispiel als der Headliner beim Reading Festival waren, wo erstmal das Riff von More Than a Feeling von Boston kommt, ja. Um den Leuten zu zeigen, dass es ist ja ein klassisches Rock-Riff, es ist ja auch so wie Louie Louie, so. Ja. Es ist auch, hat er in einem anderen Interview, aber das kann natürlich auch gestreute Lügen sein, ist sehr von UMass, von den Pixies beeinflusst. Ja. Das hat schon dieses Loud, Quiet, Loud irgendwie drin und da ist das Riff auch sehr ähnlich, aber es ist ja derart, wer Gitarre spielen kann, es sind eigentlich nur zwei Barré-Griffe, die um vier Bünde versetzt sind und jeweils eine Seite weiter. Es ist unglaublich einfach zu spielen und eigentlich auch schon so ein klischeetriefendes Riff, das ja damals vom Rest der Band ausgelacht wurde und es hieß, das kann man nicht machen, so, das ist zu einfach und so. Und trotzdem wurde es dann so das bekannteste Riff der Geschichte und war dann auch verantwortlich für den Untergang der Band und des ganzen Genres, weil es einfach zu groß wurde. Und spätestens, als es diese Weird Al Yankovic-Parodie war, war auch klar, wo soll das jemals wieder hinführen? Sowas können wir nie wieder wiederholen. Die haben dann diesen Song ja auch irgendwann nicht mehr gespielt. Also es gab noch einen Auftritt bei Top of the Pops, der auch so legendary ist, als er gemeint hat, er macht kein Playback, er singt. Also von mir aus so die Musik, die kann schon vom Band kommen, aber er will singen. Und dann hatte das in einem Versuch, so wie Morrissey zu singen, also so super tief und klingt dadurch eigentlich eher wie Sisters of Mercy und so auch mit anderem Text. Und das war ein die ein Monster, das die erschaffen haben, was dann letztlich das ganze alles kaputt gemacht hat.
So. Was ja auch nur ganz kurze Zeit später schon sehr prominent wieder aufgegriffen wurde von Offspring mit
Self. Das Riff natürlich auch, stimmt.
Ich liebte, also das ist dieses Smells Like Teen Spirit Riff, wie das aufgenommen ist, war ja eine Butch Vig-Produktion. Deswegen hatte ich mich übrigens auch wahnsinnig gefreut, als Butch Vig dann seine eigene Band gemacht hat, Garbage, und habe gedacht, oh geil, das ist der Produzent von der Nevermind. Und dann war das auch eher so eine mittelmäßige Band, aber das nur am Rande.
Na.
aber dieses Smells Like Teen Spirit Riff, wenn das anfängt und diese, ich frage mich immer wieder, wenn ich das höre, ich versuche dann auch so ganz genau und sehr bewusst hinzuhören und so zu überlegen und mir dann auch so sehr bewusst anzuhören, was die einzelnen Instrumente spielen und so. Und ich versuche jedes Mal zu überlegen, ist das jetzt, berührt mich das so sehr, weil ich das ganz extrem auch mit einer gewissen Zeit verbinde, mit Erwachsenwerden, mit Pubertät, mit plötzlich verstehen, auch Musik verstehen, plötzlich eine eigene Band haben und so weiter und so fort, also mit so sehr vielen wichtigen Turning Points in meinem Leben, berührt mich das deswegen so sehr, weil mich das immer so zurückholt in diese Zeit, oder berührt mich das, oder finde ich das deswegen so stark, weil das so ein schlaues und gutes und sehr präzise stehendes Riff einfach ist, das einfach im Zusammenspiel mit Chris Novoselic und Dave Grohl so brillant funktioniert, weil die Dynamik, ich glaube, es gibt keinen Rocksong in der Geschichte der Rocksongs, der so präzise Dynamiken aufgreift und auflöst sozusagen auch. Vielleicht am ehesten noch Creep von Radiohead, wobei es da auch fast wieder das Klischee einer Dynamik ist, weil der Unterschied zwischen Strophe und Refrain so groß ist. Und hier ist er eben nicht so groß und trotzdem total spürbar und total da. Also ich finde immer noch, dass Smells Like Teen Spirit einer der besten Songs aller Zeiten ist, weil ich das einfach, ich höre das jedes Mal und kann nicht fassen, was die da gemacht haben.
Es geht mir genauso. Ich höre mir auch teilweise so nur so, so das Intro irgendwie so, also in dieses Riff reingezogen wirst und so, und dieser unfassbare Drum-Einsatz, teilweise so 10 bis 20 Mal hintereinander an, um irgendwie dem auf die Spur zu kommen. Total. Was passiert da mit mir? Warum das ist ja wie ein Wirbelwind, der so Besitz von dir greift. Und das ist fast 30 Jahre später und es geht mir immer noch so. Ja. Also auch den kannst du, ich war viele Jahre Indie-DJ und sowas, und das hat entfesselt eine Wucht wie nichts anderes. Ich glaube, das ist auch einfach irgendwas in diesem Song drin, dieser X-Factor, den man nicht begreift und so. Ja. Also das hat immer noch, keine Ahnung, ein alles sprengender Song, der also auch, glaube ich, so die Vorbilder, also übertroffen hat, also noch energetischer ist als God Save the Queen oder so, weil es so brutal auch ist. Also da ist eigentlich, da sind die Sex Pistols schon fast zu sophisticated dafür. Also auch dieses Kratzen, die Saiten nicht mehr drücken und so, dieses kurze, ein irre machende Geschrubbel und so. Also das sind so kleine Elemente drin, also ist ja nicht umsonst, also wie du sagst, also würde ich sofort unterschreiben zu sagen, ist der beste Song aller Zeiten. So, und da geht es Millionen Menschen auch so. Also sich so auf irgendwas zu einigen.
Ich ging mir genauso jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung den Song, ich habe ihn angemacht und dachte, wahnsinnig, was für eine geile Scheiße, obwohl öfter gehört als jeden anderen Song in dieser Liste hier. Man fühlt sich dann ja, oder ich fühlte mich auch direkt zurückgeworfen in die Rockdisco, wo man dann damals stand und den Song gehört hat, wo dann irgendwie das Möchtegern Moshpit losging von irgendwelchen 15-Jährigen und so, ne? Aber ich verstehe bis heute, warum das so war.
Absolut. Absolut.
Total. Was man nur bedingt versteht, ist das, was danach kam. Also viele der Trademarks, über die wir jetzt sprachen, wurden aufgegriffen von sogenannten Post-Grunge-Bands.
Oh Gott.
Da könnte man jetzt eine eigene Folge zu machen. Wir lassen das.
Ohne mich.
Ich möchte nur kurz ein bisschen Name-Dropping betreiben, damit wir uns daran erinnern, was da alles vielleicht nicht so gut dran war. Und das vielleicht doch. Also einfach an Creed, Nickelback, Three Doors Down. Und dann gab es so Puddle of Mud,
die das waren die Schlimmsten. Die hassen, die hatten dieses kann. She Hates Me und so. Das war so offensichtlich an Nirvana dran. Aha. So in allem. So, das ist aber das ist so billig.
Also, und dann ging es auch, gab es die noch seichteren Varianten, so Matchbox 20 und wie hießen sie später? Hier The Calling, Lifehouse, Hooverstank, was ja auch so ein bisschen schon aus dem New Metal kam. Oh Gott. Und dann frage ich mich, wo passen da so Bands wie Goo Goo Dolls rein, Our Lady Peace, Third Eye Blind. Die waren ja nicht nur, das war irgendwie auch Powerpop College irgendwas.
Ja, ne? Das hat das natürlich alles ermöglicht.
Live auch so ein bisschen, ne?
Live wollte ich gerade sagen. Ja. Ich wollte jetzt nämlich fragen, gibt es positive Beispiele? Ich habe 3 positive live, die sie aber eher auch auf R.E.M. bezogen, fand ich, als auf Grunge.
Ja.
Aber schon sehr mit dieser laut-leise Dynamik auch spielten. Ja, ja. Also gerade so 94. Aber ich
denke bei denen immer an dieses Delfin-Lied.
Dolphins, ja, Dolphins Cry. Das war schon später, viel besser. Das war
aber schon spät, ja.
Das war 96. Glaube ich, oder 97 davor, und viel besser war das Throwing Copper Album, was 94 glaube ich rauskam, mit Lightning Crashes, der großen Ballade,
ja, Iris,
erfolgreich.
So eine Rock am Ring-Band, die waren immer im Ring.
Genauso die liefen halt auf Biwak vor oder nach der Rodents Band, und yeah. Edgar Wildschick damals auch mit so Glatze, die kam mir damals kurz sehr brachial vor, hab später gemerkt, das sind sie nicht, fand ich trotzdem gut. 2 andere Post-Grunge-Bands, die ich zumindest damals super fand, Bush. Die kam ja auch nur kurze Zeit später in England raus.
Hast du
ja
auch heute das T-Shirt
zu haben, ja. Ich habe das T-Shirt an, das besser gealtert ist als ich, aber das nur am Rande.
Na, also. Und, wenn ich jetzt wüsste, mit wem ich einen Abend verbringen will, dann bist eher du als dieses Bush-T-Shirt.
Oder aber mit Gavin Rossdale, wenn du könntest.
Ja, gut, das ist also.
Und Silverchair aus Australien. Das waren ja diese Wunderkinder, die mit 16 irgendwie schon
ablieferten. Das erste Silverchair-Album, Frog Stomp, ist das Lieblingsalbum von meiner Frau.
Na, ach, also.
Die hat diese Platte rauf und runter gehört und die liebt die abgöttisch.
Ja, kann ich verstehen.
Kannst du nachvollziehen oder
hängt
da der Haussegen schief?
Ich bin da nie reingekommen in die Band, was unter anderem oder wahrscheinlich zum großen Teil daran liegt, dass die damals, ich kann mich genau erinnern, als die rauskamen, wurden die promotet als die neuen Nirvana. Überall wurde gesagt, Daniel sowieso, genau, der Sänger von Silverchair, wäre der neue Kurt Cobain, weil der halt lange blonde Haare hatte
und
Gitarrenmusik gemacht hat. So. Und deswegen wurden die überall als die neuen Nirvana promotet, und ich habe das dann gehört und gesagt, nope, this is not Nirvana.
Es gab aber auch eine deutsche Band, die sich am Grunge-Sound orientiert hat,
Übrigens, wir wurden ja damals wahnsinnig oft mit Fred und mir gefragt, was wir für Musik machen würden, wie wir unsere Musik nennen würden.
Ja.
Und wir haben dann das Genre Comedy Grunge erfunden. Wir haben unsere Musik Comedy Grunge genannt.
Siehst du, du bist ja auch, das haben wir im Vorfeld nicht geringschätzend gesagt, dass du ja so ein bisschen damals so eine Schnittmenge warst aus Kurt Cobain und Vigal Boning.
Ja.
Darf ich das sagen?
Ja, natürlich. absolut. Also das weil wir haben uns quasi schon als, also es gibt einen einzelnen Song, finde ich, auf dem ersten Album, der tatsächlich dieses Grunge-Gefühl, das wir unbedingt haben wollten, transportiert. Das ist der Europa-Konflikt-Song. Der hat tatsächlich so einen Grunge-Riff und ist so eine Grunge-Nummer. Und so hätten wir eigentlich die ganze Zeit klingen wollen. Aber wir fanden halt auch so viele andere Sachen gut.
Ja, aber warte mal, ihr klangt danach ja nämlich genau so. Auf eurem Song Heike, bitte knutsch mit mir.
Ja.
Das war ja eine Kopie von Grunge, oder?
Das war auch, naja, was heißt eine Kopie von Grunge? Wie gesagt, wir kamen halt von Grunge und wir wollten.
Ihr wart deutscher Grunge.
Wir waren deutscher Grunge, absolut. Wir waren vielleicht so der einzige deutsche Grunge-Band. Obwohl es gab noch die, wie hießen die? Die wurden, glaube ich, auch immer als Grunge-Band verkauft, die das Lied gemacht haben mit dem Fußballtrainer.
Cucumber Man.
Ja,
genau. Auch so ein Viva-Hit.
Die übrigens, hör dir das nochmal an, wenn du diesen Cucumber-Song hörst, dann hörst du daraus Can't Stop von den Peppers, was ja später erst kam.
Ah ja.
Ach, die noch verklagen können.
Chili Peppers eigentlich. Die späten Chili Peppers erfunden.
Genau. Aber wo wir schon dabei sind, deutsche Grunge-Bands oder Bands, die beeinflusst wurden vom Grunge, neben Fritten und Bier.
Ja.
Wer fällt dir da ein? Also Fury in the Slaughterhouse gab es ja schon früher. Es gab dann Selig, die ja immer so als deutsche Version verkauft wurden.
Das hat mir auch gar nicht gefallen, weil Selig natürlich auch diese Schweineorgel hatten. Die hat im Grunge nichts verloren. Deswegen konnte ich nie als Grunge-Band akzeptieren. Es gab so eine Entourage von so 3-4 Bands, die alle auch so irgendwie miteinander verbandelt waren. Das waren Ready Made, das waren, wie hießen die? I'm an Astronaut.
Miles.
Genau, Miles, so 3-4 Bands, die hatten irgendwie so ein Grunge-Feel für mich. Das war natürlich auch sehr Britpop inspiriert, aber da sind die Grenzen dann irgendwann fließend verlaufen. Also für meinen Geschmack zumindest damals.
Diese Bands kristallisieren sich immer mehr in der Folge dieses Podcasts raus, wie einflussreich Miles und Radio.
Da gehören ja auch Liquido, waren ja auch
aus diesem gleicher Produzent.
Ja.
Olaf Opal, über den wir gelernt haben, woher er seinen Namen hat, seinen Künstlernamen. Hättest du es gewusst?
Also ich kenne Olaf, aber ich weiß nicht, warum man sich so nennt. Aber wenn man ihn kennt, kann man es schon so, kann man sich ein bisschen vorstellen.
Rick Rubin.
Rubin Opa.
Stefan Stalaktit hier neben mir.
Ja. Aber ist ein feiner Kerl. Hat er jetzt auch das neue Ortkappel-Album produziert? Ortkappel sind ja so meine aktuelle liebste deutsche Rockband, glaube ich.
Wir versuchen ja auch immer nicht nur irgendwie so uns hier im Yesterday zu suchen, sondern auch irgendwie herzustellen, was hat es denn alles so bewirkt? Wo siehst du noch die Spuren von Grunge im Hier und Jetzt? Wir hatten es vorher schon angesprochen, dass die gewisse Themen wie Depressionen, liberale Philosophien, Feminismus und alles auch irgendwie so in den Mainstream ja auch gebracht haben und sowas. Und da ist es ja seitdem auch nicht mehr irgendwie wegzudenken. Siehst du noch irgendwo anders den Einfluss? Wofür war das alles denn gut letztlich? Wenn nicht für die paar Jahre von 90 bis 94.
Ich glaube, Grunge war einfach so ein wichtiger Katalysator für einen Übergang von einerseits von einem Zeitalter der Musik, von einerseits natürlich in eine Dekade. Grunge begann Anfang der 90er und die 90er waren ja ein ganz besonderes Jahrzehnt, das irgendwie sehr spezielle, eine sehr spezielle Erzählung hat, die auch wirklich prompt 2001 endet. Mhm. Und ich glaube, Grunge hat so diesen Übergang von diesen kalten 80er-Jahre-Pop und diesem überschwänglichen 80er-Jahre-Metal, Hairspray-Metal und so, hat Grunge da plötzlich so eine Trichterfunktion gehabt, das alles in völlig umzudrehen und völlig auf den Kopf zu stellen. So wie ja die 90er ganz viel, die 90er haben ja die Hippie-Bewegung sozusagen neu belebt, aber auch auf den Kopf gestellt, indem die Techno-Leute zwar die Love Parade veranstaltet haben, der es um Liebe und Zusammensein ging, der Techno-Sound aber super unfriedlich war eigentlich und sehr hart und sehr technokratisch sozusagen. Und Grunge hat genau das Gegenteil mit Rock gemacht und mit Metal gemacht und hat diese Übershow und diesen überkalten Pop in so eine super persönliche Sache plötzlich gemacht und auf so eine super persönliche Ebene geholt. Und das ist, glaube ich, total wichtig damals gewesen, um daraus wieder, ich weiß nicht, wo man heute in der Musik, gibt es natürlich zig Spuren noch von Grunge, aber ob man die so benennen kann und muss, oder ich meine, wir wissen alle, dass Pop auch immer ein Remix bleibt von allem, was vorher war. So ist Grunge einfach nur eine weitere Facette in dem, was wir heute hören. Also selbst Billie Eilish, die irgendwie extrem ruhigen Pop macht, sieht ja aus, also wenn sie in den 90ern so aussehen, hätte sie Grunge gemacht.
Absolut,
so,
ja.
Hat so diesen Look, dieses Look and Feel übernommen. Und deswegen taucht das noch überall auf, aber als einfach ein weiterer Puzzleteil von Pop sozusagen.
Mhm, als Element, ja.
Zumal ja auch, also als zum Beispiel Chester Bennington starb, habe ich erst gemerkt, dass der ja für eine etwas jüngere Generation, etwas jüngere Hörer und Hörerinnen, das war, was für uns Chris Cornell war. So, also das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Mhm. Und später, jetzt ist vor letztes Jahr oder zwei Jahren Lil Peep gestorben, über den dann es ja auch Schlagzeilen gab. Es war der Kurt Cobain seiner Generation. Mhm. Würdest du das unterschreiben?
Ja, weiß ich nicht. Jetzt hat doch gerade hier der eine, der diese vielen Tattoos hat, hat doch jetzt ein Nirvana-Tribute gemacht zu Corona-Zeiten.
Post Malone, genau. Ja. Habe ich mir nie angehört, habe verschiedene Meinungen drüber gelesen.
Ich habe es mir auch nicht angehört, weil ich gedacht habe, nee Leute, das kann ich nicht. aber zum Beispiel mein sehr geschätzter Freund Herm, der ja auch bei Gestern war, der auch ein großer Rock- und Metal- und Alternative-Fan ist, der hat gesagt, er hätte es richtig gut gefunden.
Okay, also vielleicht doch mal.
Vielleicht doch mal reinhören.
Ja. Wir haben die Folge begonnen, oder wir haben am Anfang der Folge irgendwann mal gesagt, dass wir hier ein großes Gerücht lüften.
Ich möchte eigentlich noch eine Frage stellen. Ja. Gibt es einen Grund dafür, dass die Smashing Pumpkins jetzt nicht dabei waren, weil die als Alternative gelten und nicht als Grunge? Oder?
Die Smashing Pumpkins stellt sich auch irgendwie so raus, dass das eine Band ist, die durch alle diese Folgen irgendwie geistert, weil die in so vielerlei Hinsicht irgendwie wichtig waren für dieses Jahrzehnt, uns dann aber für Grunge irgendwie auch einfach dieses Grunge-Korsett auch schon irgendwie so gebrochen hatten. Also die hatten jetzt eher als Alternative Rock oder eigentlich so als quintessentielle 90er-Band, weil die so viele Wandlungen eigentlich so die Queen der 90er. So,
ja. Also so eine, genau, Mitte der 90er größte Rockband.
Genau.
Also weil ich finde Siamese Dream durchaus sehr lesbar in einem Grunge-Kontext.
Ja, absolut.
Ich würde total zustimmen, dass man ab Melancholy sagt, okay, jetzt wird's offener und jetzt kommt da auch sehr viel Emo rein und so ein Zeug. Aber ich finde, also Siamese Dream ist für mich auch eines der wichtigsten Alben aller Zeiten.
Bist du auch nicht der erste Gast, der hier dieser Meinung ist.
Das ist aber auch so eine Platte, wenn ich den ersten Song anfange zu hören, muss ich die zu Ende hören. Ich kann die dann nicht ausmachen, weil die so ein Gesamtmeisterwerk.
Trotz der ganzen Hits ja auch.
Naja,
ist
absolut.
Ja, allein schon so, so unglaublich, dass es trotzdem als Album einfach so gedacht
total.
Ist. Und nicht einfach so von Disarm zu Today irgendwie skippt und so.
Ja, auch eine Wahnsinnsplatte. Genau. Wo auch viele Songs besser waren als Disarm, obwohl das die erfolgreichste Single war mit Today, glaube ich. Ne?
Ich finde es übrigens schade, dass Darcy nicht mehr dabei ist. Die galt ja so ein bisschen als die Band-Finanziererin. Das war wohl ein bisschen so, dass sie immer so den sozusagen den geschäftlichen Part der Band zusammengehalten hat. Deswegen hat Billy Corgan auch so lange an ihr festgehalten. Und,
das wusste ich nicht.
Und sie hat dann auch, wenn die Band keine Kohle mehr hatte, hat sie immer Kohle besorgt und so und hat die so ein bisschen durchfinanziert. Irgendwie so.
Ja, dann wäre die doch aber jetzt wichtiger gewesen als jeder andere bei diesem verhunackelten Comeback, das ja auch überhaupt nicht funktioniert hat, also auch kommerziell ja nicht. So diese Comeback-Platte mit diesem unaussprechlichen Titel, die war eine Woche in den US Top 200. Ja. Auf Platz 47, glaube ich. Das muss man sich mal vorstellen.
Die waren aber live ganz gut, als ich sie letztes Jahr gesehen habe.
Ja, mit Sicherheit, weil die ja einen unfassbaren Katalog an Songs irgendwie haben, aber da kam ja niemand wegen.
Und war Corgan, ob man es nicht denken mag, plötzlich so ein bisschen was wie Selbsthumor an den Tag legte. Also erst haute er so Aussagen raus wie Let me see your hands und hand clap und ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Dass ich in der Zitadelle Spandau war, wusste ich. So. Aber dann wurde es gut, dann haben sie Bock gehabt. Und James Iha halt wurde losgelassen und dann hat es wieder seine Pumpkin.
Der ja auch überschätzt ist. Wenn wir jetzt mal so kurz in die Pumpkins rein dürfen.
Wir können jetzt hier nicht weitermachen, Leute.
Natürlich habe ich das. Be Strong Now und
genau.
So.
Beste Platte.
Aber wo ich damals immer dachte, aber es war ja auch noch so vor Internet und alles so, ich dachte immer, dass gut, der Billy Corgan ist so der Songwriter, James Iha ist, weil man das aber auch so fast rassistisch eigentlich einem Japaner unterstellt, dass der einfach so technisch wahnsinnig agil ist und, und das alles irgendwie so drauf hat, dass der diese ganzen Gitarren-Sounds irgendwie spielt, ist ja alles von Billy Corgan eingespielt.
Ja,
der war eigentlich nur auf der Bühne, diese toll aussehende, später noch mit diesem diese Glam-Alien ab der Melancholy und so. Aber ich denke, dass der, und das tut mir selber weh, weil das mein Mythos mit dieser Band zerstört, dass das eigentlich immer so, mit Ausnahme vielleicht von dem unglaublichen Drumming auch, eine One-Man-Band war.
Also ich fand immer, dass man auf der Be Strong Now schon den Einfluss, den James Iha auf die Pumpkins hatte, extrem rausgehört hat. Und dass der so ein bisschen so diesen, ich möchte fast sagen, Zuckerguss, den der Sound der Band hat, irgendwie an offensichtlich mitgebracht hat.
Ja.
So. Oder ich meine, er kann natürlich auch sein, dass es so auf ihn abgefärbt hat, dass dann
das kann natürlich auch wieder
so klang. Aber ich träume davon, dass es umgekehrt war.
Der Cliffhanger,
genau.
Der Cliffhanger. Folgendes. Euer erster Song damals bei Viva, den ihr gespielt habt, war ja Zu geil für diese Welt. Mhm. Die Fantastischen Vier. Mhm. Euer Fritt und Bier Album wurde, wir haben es eben gehört, von Hausmarke produziert. Ja.
DJ Hausmarke.
Management Andreas Berleska, sprich, es gibt da eine Verbindung zu den Fantastischen Vier und Nils Bogelberg. Du hast auch mal mit Thomas D. einen Song aufgenommen, glaube ich.
Ich habe auch mal mit Thomas D. zusammen gewohnt.
Ach so, dann war das.
Und ihr beide überlebt.
Anders als die Grunge WGs. Also
auf dem Hof in der Eifel ganz.
Ah, gut. Dieser Hof.
Hier, Gründergeneration war ich quasi.
Sieh an. Okay, dann ist es hiermit schon quasi fast confirmed, was wir fragen wollen. Wir wussten es bis vor kurzem nicht. Wolfgang Schrödel von Liquido hat gesagt, du hättest quasi MFG erfunden.
Also, die Geschichte ist so, dass wir waren im, Thomas war ja, als er das Soloalbum geschrieben hat, ist er ja so 1-2 Jahre mit dem Wohnmobil durch Deutschland gefahren. Das war ja so seine Geschichte, deswegen auch Rückenwind und so, ich bin unterwegs, bla bla. Und da waren wir in Berlin auf irgendeiner Preisverleihung, ich weiß nicht mehr, was es war, MTV Awards oder irgendwie sowas. Und dann sind wir mit dem Wohnmobil zusammen nach Köln gefahren, weil die Jungs, also die Fantas, bei Conny Plank damals noch neue Demos aufgenommen haben oder neue Songs. Ich glaube, es ging erst um Demos, also Albumvorproduktion sozusagen. Und dann waren Smudo, Michi, Thomas, ich weiß nicht, ob Andi dabei war oder ob der später nachgekommen ist, waren wir alle in einem Wohnmobil und sind diese lange Strecke von Köln nach Berlin gefahren. Und dann, wie das so ist, man sitzt so zusammen und man überlegt so und die Jungs waren sowieso gerade im Songwriting-Prozess. Und dann hat, glaube ich, Smudo gesagt, man müsste mal einen Song machen, nur mit Abkürzungen. Und das waren immer so diese Assoziationsspiele, wo ich auch sofort drauf eingestiegen bin, weil ich das immer geil fand. Und ich, ja, genau. Und dann haben wir angefangen, Abkürzungen zu sammeln und die versucht, in eine logische Reihenfolge zu bringen. Und da war ich die ganze Zeit dabei und habe das mit den Jungs zusammen. Also sie haben dann natürlich, es gab noch keinen Refrain, den hat, glaube ich, Max Herre mit ihnen zusammen geschrieben zur MFG. Und es gab auch noch keine große, groß angelegte Strophenstruktur, aber so die quasi die die Grundidee und die erste Version dieses Songs, da war ich im Songwriting-Prozess involviert und dabei. Und von mir ist die Abkürzung EKZ.
Okay. Hat es aber nicht für Credits gereicht im Booklet?
Nee, das, aber ich wurde dann gegrüßt in der CD.
Ah, okay.
Okay. Es ist auch, ich bin kein Geschäftsmann, mir ist das dann auch scheißegal. Ich bin einfach froh, dass ich dabei war und irgendwie einen lustigen Nachmittag hatte und den Jungs irgendwie helfen konnte, weil das ist ja auch eine Definition von Freundschaft, dass man dann einfach solche Sachen irgendwie zusammen macht.
Ja. Nils Bogelberg, der aufrichtigste Mann der deutschen Pop-90er.
Wird auch für diesen Auftritt hier nicht bezahlt. Macht es völlig aus freien Stücken.
Oh, ich muss weg. Stefan Raab, noch so ein lieber Moderator, der von dem er später nichts hörte.
Ja.
haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Wir reden auch schon seit geraumer Zeit.
Dann hören wir vielleicht jetzt auch mal auf zu reden.
Ich möchte mich richtig herzlich bedanken bei Nils Bogelberg, dass er vorbeigekommen ist und uns hier mit allem in den Schatten gestellt hat. Meine Ankündigung, Wandels Musiklexikon, war, glaube ich, nicht untertrieben. Mhm. Ich bedanke mich bei Stefan.
Ich bin ja immer hier.
Ich bedanke mich bei mir selbst. Und ich möchte noch empfehlen, dass ihr uns, man muss das ja so machen, abonniert auf, wo kann man das abonnieren? Überall, wo man so Podcasts hören kann. Nils, was sagst du denn immer, wenn ihr Werbung für euch selbst macht?
Das kommt auf den Podcast an. Gibt unterschiedliche Abschiedsfloskeln, aber immer gerne abonnieren, vor allem immer gerne Bewertungen auf iTunes hinterlassen.
Ah, gut,
das ist auch immer sehr, sehr gut, um auch als Podcast sichtbar zu sein. Und ansonsten einfach immer gerne vor allem weiterempfehlen. Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste.
Weiterempfehlen, drüber reden, gerne klugscheißen, was wir alles falsch gemacht haben jetzt an neverforget@musikexpress.de oder öffentlichkeitswirksamer in den Kommentaren. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram-Seite, wir haben ein Telefon, könnt ihr anrufen. Wir haben kein Call-Ja-Messenger mehr, leider.
Deswegen auch aber unser Schlusssatz. Wir beenden diesen Podcast hier immer mit einem Zitat aus dem Lied K2, dem Beginner-All-Star-Track aus den späten 90ern, wo jede Zeile aufhört mit Ich bin raus, wie? Deswegen, weil wir uns auf Feedback von euch freuen, zitiere ich diesmal die Line von Dendemann. Ich freue mich, hab Resonanz und bin draußen wie Mutter Natur.
Schön.
Toll. K2, war das nicht der Berg ruft?
Das war auch der Berg ruft.
Nein, K2 waren die Inliner.
Und die Nachtigall singt. Das lief immer noch, auf Viva 2 lief der Beginner All-Star-Track K2.
Live aus der Telefonzelle in einem Video.
Genau.
Wir hören jetzt auf und reden noch ein bisschen weiter.
Tschüss. Tschüss.
Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Ring-Rosanis.